hier. Aus. Hierher. Komm zu, Frauli. Hierher. Verdammt.
Guten Tag. Ich interessiere mich für Ihre Goldfische.
Die Talkschnauzen. Ein herzliches Willkommen. Es ist Montag, die Woche geht gerade los. 2 Wochen sind rum seit der letzten Folge. Und auch in dieser Folge habe ich mir einen Gast eingeladen und ich bin ganz froh, dass sie zugesagt hat. Und warum ich deswegen so froh bin, das erkläre ich gleich nochmal. Das wird sie auch vielleicht ein wenig überraschen. Auf jeden Fall habe ich jemanden da, der sich mal mit einem Thema auskennt, was in der letzten Zeit, Gott sei Dank, immer mehr Mainstream wird und sein Stigma so langsam verliert, und zwar das Thema Maulkörbe. Und zu Gast in dieser Folge der Talkschnauzen ist Verena Helfrich, die unter anderem Mitinhaberin zusammen mit ihrem Mann von dem Maulkorb, Maulkorb-Shop Schick und Scharf ist. Und das ist tatsächlich der erste Maulkorb-Shop, der mir untergekommen ist. Jetzt gibt es natürlich einige mehr, aber ich glaube, ihr wart mit so die Ersten, die das Thema wirklich publik und groß und gut gemacht haben und eine wahnsinnige Auswahl hatten und eine tolle Beratung und. Aber jetzt erstmal herzlich willkommen, Verena. Schön, dass du da bist.
Ja, ich freue mich, hier zu sein und vielen Dank für deine Einladung.
Und jetzt die Erklärung, warum ich so froh bin. Du bist Hundeschulbesitzerin, Pudels Kern ist deine Hundeschule. Da machst du weitestgehend, also wie ich das gelesen habe, ist das so eine Konzentration auf Coaching für Menschen mit Hund. Da bin ich ganz gespannt, gleich nochmal mehr zu erfahren. Ihr habt, wenn ich richtig informiert bin, 4 eigene Hunde und geht dabei so in die Windhundrichtung. Das ist so euer Geschmack, der da so vierbeinig rumläuft. Dann Schick und Scharf habe ich schon erwähnt und du hast ein Buch geschrieben und zwar Abenteuer mit Hund. Und dieses Buch hast du mir vor Jahren zugeschickt mit der Bitte, dass ich das durchlese und dazu was schreibe. Und das habe ich nie gemacht, weil wie es manchmal so ist, dann kommt irgendwas dazwischen, dann verschiebt sich das, dann kommt und dann irgendwann ist so viel Zeit vergangen, dass man denkt, wenn ich mich jetzt noch melde, ist es total peinlich und es tut mir total leid. Und dann ist man immer so irgendwie, vielleicht kennt das, ich glaube viele kennen das, dann ist man so froh, wenn der andere auch nicht mehr nachfragt, weil man dann denkt, dann fällt das so auf, dass ich hier gerade will. Wirklich, also dass das gerade richtig blöd war. Deswegen sorry dafür. Wie gesagt, umso mehr danke, dass du trotzdem hier bist.
Ja, gar kein Problem. Ja, genau, da war auch ein Beitrag natürlich über so andere Arten von Outdoor-Abenteuern, also auch über die Outdoor-Abenteuer, für die du so Spezialistin bist, natürlich drin, was für das Buch auch sehr bereichernd ist, nach wie vor. Also von daher immer noch up-to-date sozusagen.
Ja, umso peinlicher, dass ich dir da nicht, keine Rückmeldung gegeben habe. Aber Leute, kauft das Buch. Verena Helfrich, Abenteuer mit Hund. So, dann bin ich ganz gespannt zu erfahren, was dich auszeichnet als Hundetrainerin. Also ich habe da so ein bisschen über deine Seite geguckt und fand, weil ich ja selber auch eine Coaching-Ausbildung habe, fand dieses Thema Coaching für Menschen in Verbindung mit Hund und so ganz spannend. Vielleicht magst du da zuerst mal noch mal was sagen. Und wenn ich habe das schon erklärt, wenn ihr Hintergrundgeräusche hört, meine Pflegehündin zerlegt hier gerade eine Zewa-Rolle mit Engagement. So, es kommt nichts aus Verenas Mikro oder aus meinem, sondern aus meinem Wohnzimmer, das so langsam zur Schneehölle wird.
Nein, ich zerlege hier gerade nichts. Also ich gebe die Verantwortung ab. Nein, also mein Weg so generell mit den Hunden oder beruflich mit den Hunden. Also jetzt konzentriere ich mich bei Pudels Kern eigentlich nur noch auf das Thema Persönlichkeitsentwicklung mit Hund, aber das waren auch tatsächlich meine Anfänge. Also ursprünglich habe ich mich 2008 schon selbstständig gemacht im Studium, hatte da auch schon eine Coaching-Ausbildung absolviert und fing dann an mit dem Thema, damals war das noch so klassisches Business-Coaching, aber mit dem Thema Hund, also über den Hund zu lernen, wie wirke ich, wie trete ich auf, wie setze ich Grenzen, also wie positioniere ich mich und so weiter und so fort. Das waren so meine Einstiege.
Warum und ging dann das mit dem eigenen Hund? War das mit dem eigenen Hund oder hast du deine Hunde da eingebunden?
Sowohl als auch. Also sowohl mit Kundenhunden, also mit Menschen, die einen Hund haben und der eingesetzt wurde, als auch mit eigenen Hunden. Und damals habe ich dann auch zusammen mit einer anderen Frau da zusammengearbeitet. Wir haben da auch Leute ausgebildet zu diesem Thema. Dann hatte sich das so weiterentwickelt, dass ich auch so Coaching-Reisen gemacht hatte. Das war so 2010 so um den Dreh rum. Das war dann wirklich für Privathundehalter mit ihren eigenen Hunden, wo es aber nicht um Hundetraining ging bei diesen Reisen, sondern halt eher so um Persönlichkeitsentwicklung. Und dann kam eigentlich erst so die primäre Hundeschule dazu, also dass ich ganz viel Hundetraining gemacht habe. Ich habe dann ja auch eine Hundetrainerausbildung gemacht, also 2010 bei Document und Ja, dadurch kam natürlich dieses Thema Training mit Hunden viel mehr in den Fokus. Das lief vorher immer mal so nebenbei, aber war halt nicht das Hauptbestandteil. Ja, und jetzt hat sich quasi das Ganze wieder zurückgedreht, auch aufgrund von ganz vielen anderen Dingen, die sich in unserem Leben einfach entwickelt haben. Und wir halt eben Eltern geworden sind, mein Mann und ich und so weiter und so fort. Weg vom Hundetraining wieder zurück zu den Wurzeln, dass ich jetzt wieder diesem Thema Persönlichkeitsentwicklung mit Hund eigentlich meine Hauptaufmerksamkeit neben Schick und Scharf und anderen Sachen, die ich noch so mache, ich mache sehr viele verschiedene Dinge, da meine Aufmerksamkeit widme, weil das einfach ein super spannendes Thema ist. Und ja, ich glaube, das kennt jeder Hundehalter, jede Hundehalterin. Man kann vom eigenen Hund halt sehr viel lernen oder man bekommt ja auch Feedback, wenn man nicht danach gefragt hat. Und dann, warum soll man nicht das Feedback auch einfach nutzen, um sich selber zu entwickeln? Das ist so mein Thema.
Und was für Leute melden sich dann? Was sind ihre Themen? Also gibt es auch die, ich sag mal, in Häkchen verirrten, die sagen, ach, mein Hund ist nicht leinführig, können wir da was machen? Oder kommen die dann tatsächlich schon mit wirklich Persönlichkeitsthemen, also von sich aus? Und wie funktioniert das dann, das mit dem Hund zu machen?
Ja. Also, ich denke, es ist so ein bisschen gemischt. Also, ich muss ein bisschen ausführen. Also, es war bei mir auch schon in der Hundeschule so, dass ich immer schon auch da, weil ich sehr viel Einzeltraining auch gemacht habe, das Thema Persönlichkeitsentwicklung mitlief. Weil natürlich, also gerade vor allen Dingen, insbesondere wenn man zum Beispiel mit einem Hund zusammenlebt, der vielleicht schon jemanden gebissen hat, macht das ja auch was mit einem. Und deshalb kann man ja eigentlich so dieses Thema, was macht das mit mir und wie kann ich mich da entwickeln oder auch nicht oder was will ich da überhaupt, ist ja immer schon ganz großes. Und jetzt ist es so, dass das sehr gemischt ist. Also ich habe Leute, die einfach sagen, so, ich möchte mich einfach besser kennenlernen und ich habe ja einen Hund oder ich mag Hunde, wenn sie keinen eigenen haben, ist auch das manchmal die Konstellation. Und würde einfach ganz gern mal schauen, was mir das der Hund sozusagen so sagen kann, also was für ein Feedback ich da bekomme und wie ich da so wirke. Da geht es dann oft so um diesen Abgleich Selbst- und Fremdwahrnehmung. Wie bin ich denn eigentlich? Kommuniziere ich denn überhaupt körpersprachlich klar? Da geht es dann so oft in diese Richtung. Es gibt aber auch Leute, die kommen mit einem speziellen Thema, wobei ich eher nicht so die Leute habe, die aus dem Hundetrainingsthema primär jetzt kommen und sagen, ich komme jetzt mit meinem Hund nicht weiter und deshalb möchte ich jetzt in die Persönlichkeitsentwicklung tiefer einsteigen, sondern es ist eher so meistens so eine Mischung aus beiden. Die sagen dann vielleicht auch, ja, mit meinem Hund habe ich ähnliche Themen, aber ich habe auch schon festgestellt, auf der Arbeit oder im familiären Kontext habe ich dann durchaus auch vielleicht das eine oder andere Thema immer wieder, was mir auf die Füße knallt und würde mir das ganz gerne mal angucken. Und dann ist es ja auch nicht so, dass der Hund die ganze Zeit eingesetzt wird, sondern es ist eher so ein Impulsgeber. Man macht vielleicht mal eine Übung mit dem Hund, wo man halt merkt, ah, oh, guck mal, stimmt, irgendwie ist gar nicht angekommen, was ich ausdrücken wollte, zum Beispiel körpersprachlich. Oder mein Angebot war irgendwie gar kein Angebot, sondern eher eine Abwehr oder was auch immer. Also man greift diese Themen auf und dann bespricht man die natürlich im Rahmen von einem Coaching-Prozess und die sind natürlich eingebettet dann in so einem Kontext. Aber der Hund ist da auf jeden Fall, ja, der nimmt halt kein Blatt vom Mund, wie man das sonst so sagen würde. Der, wie gesagt, der gibt halt das Feedback, egal ob man das jetzt unbedingt möchte oder nicht. Wobei es natürlich auch immer auf den Hund drauf ankommt und auf das Thema. Nicht jeder Hund ist für jedes Thema geeignet. Also damals, wie ich noch mehr Trainings gemacht habe, also auch mit Gruppen zum Beispiel, so dieses Thema Persönlichkeitsentwicklung, da hat man halt sehr genau geguckt, welche Hunde für welches Thema oder auch natürlich, wie strapaziere ich jetzt einen Hund. Das ist ja generell bei allen. Ich sage mal, tiergestützten Interaktionen, die man mit einem Hund macht, also Interventionen, egal ob jetzt im Bereich der tiergestützten Pädagogik oder jetzt im tiergestützten Coaching, dass man natürlich genau guckt, wie belastbar ist jetzt eigentlich auch ein Hund. Also wer kann denn was auch tragen? Also auch an Stimmungen und allem, was da natürlich dann im Raum existiert, da kann man dann ganz genau gucken. Aber da, auch das kann man ja wieder aufgreifen und in diesen Coaching-Prozess mit ein. Also es wird nie langweilig, es ist sehr umfangreich, dieses
Ja,
Thema.
das klappt. Findet das draußen oder drinnen statt oder beides?
Sowohl als auch, also draußen und drinnen. Und ich habe sogar auch Kunden und Kundinnen, die ich gar nicht in Live treffe, sondern wo wir tatsächlich sogar virtuell, also auch im Online-Coaching was machen und die dann zum Beispiel mal was mit ihrem Hund ausprobieren, wo es dann eher so darum geht, also das, auch da muss man natürlich gucken, mit welchem Hund mache ich was. Ne? Also wenn ich jetzt keine Ahnung, wenn es jetzt ein Hundehalter ist, der sagt, ich habe jetzt einen Herdenschutzhund aus dem Tierschutz frisch bei mir, dann würde ich dem jetzt nicht sagen, ach ja, dann probier jetzt doch mal das und das im Bereich Grenzen setzen, so völlig ohne, dass ich den Hund kenne und die Konstellation, ne? Also das wäre mir jetzt auch ein bisschen zu heiß. Aber wenn du jetzt so ein, ich sag jetzt mal in Anführungsstrichen, Durchschnittslabrador zu Hause haben, ne, der meistens ja auch körperlich eher ein bisschen übergriffig ist, so in diese Richtung. Da kann man dann schon mal sagen, naja, probier doch mal aus, wie ist denn das? Wie musst du dich denn körpersprachlich positionieren? Und dann sprechen wir so ein paar Übungen durch oder ich zeige dann auch mal ein Video und dann probier den das mal aus, weil es geht ja auch so ums ins Gefühl kommen, so zu merken, wie bin ich da? Also wie ist meine innere Haltung und wie transportiere ich das aber auch nach außen? Und wenn ich zum Beispiel eine Grenze setzen will, meine ich das eigentlich gerade so oder bin ich da nur so halbherzig eigentlich bei der Sache? Also, dass die Leute wirklich so auch ihre eigene Wahrnehmung für sich selber schulen. Und das geht tatsächlich auch über Distanz. Also, wenn die natürlich den entsprechenden Hund haben, dann kann man das auch durchaus machen.
Und
Als auch,
kannst
dass ich lange so einen Online-Kurs auch tatsächlich dazu hatte, so ein Selbst, also der kommt jetzt auch tatsächlich bald wieder, weil den überarbeite ich gerade. Seit 2 Jahren überarbeite ich den. Es sind noch ein paar andere Projekte dazwischen gekommen. Aber das ist so ein ganz umfangreicher Kurs, der tatsächlich die Leute bei ganz vielen Themen begleitet, also zum Thema Persönlichkeitsentwicklung, wo immer wieder auch kleine Übungen dabei sind, die man dann mit dem eigenen Hund machen kann, um da einfach in so einen tieferen Prozess zu gehen. Ja.
Findest du anhand deiner Arbeit und deiner Erfahrung Menschen mit Hund Wahrheit in dieser Aussage, die ja immer wieder getroffen wird, jeder bekommt den Hund, den er braucht oder den er verdient, je nachdem, wie man fragt. Das ist ja so ein Klassiker, wenn man denkt, oh, meine Hündin ist so, jeder bekommt den Hund, den er braucht oder jeder bekommt den Hund, den er verdient hat. Kannst du das
Ja,
spiegeln oder ist das...
finde ich schwierig, diese Aussage. Also ich meine, ich weiß, was damit gemeint ist. Und natürlich kann man auch so eine Perspektive haben und sagen, ja klar, ich habe jetzt durch den Hund auch eine Chance, mich weiterzuentwickeln. Aber es ist natürlich ein bisschen fies, wenn ich jetzt so einer Familie, also wenn ich so einer Familie mit einer Haltung entgegentreten würde, die vielleicht jahrelang sich Gedanken um den Hund gemacht haben und sich jetzt dazu entschieden haben, jetzt ist Zeit für einen Hund und bekommen dann aus dem Tierschutz auf einmal einen Hund, der sich durch die Familie beißt, dann finde ich das schwierig, so eine Haltung zu haben, ne? Weil das macht ja auch was mit den Menschen. Und klar können die das als Chance sehen und können sich daran weiterentwickeln, aber vielleicht wollte man diese Chance auch gar nicht haben an der Stelle. Und vielleicht ist das dann auch nicht so unbedingt. Also deshalb, ich finde die Aussage echt schwierig, muss ich sagen. Also manchmal mag das zutreffen, dass man sagen kann, oder ich für mich persönlich kann auf jeden Fall sagen, dass insbesondere unser Terrier, der immer noch lebt, der jetzt bald 16 wird, also ich hoffe, er lebt es noch, indem wir auch Schick und Scharf gegründet haben, der hat für meine Persönlichkeitsentwicklung auf jeden Fall mir sehr viel geschenkt. Trotzdem würde ich jetzt nicht sagen, ja gut, das habe ich jetzt unbedingt alles so gebraucht, wie es gekommen ist. Aber natürlich kann ich sehen, okay, ich habe einen absoluten Mehrwert für mich persönlich daraus ziehen können. Aber das hat mich auch sehr viel Nerven und sehr viele harte Jahre gekostet. Also, und auch sehr viel Einschränkungen. Also bis heute halt aus anderen Gründen, weil er eben alt und gebrechlich ist. Aber die ersten Jahre einfach aufgrund seiner Gefährlichkeit, so was man da einfach dann so mitmacht oder an Einschränkungen hat. Ich will jetzt nicht unbedingt sagen, dass das eine absolute Bereicherung immer gewesen wäre in meinem Leben oder in unserem Leben.
Ja, okay. Und wenn wir dann schon dabei sind, der Terrier, das hast du schon gesagt, der war dann auch der Grund, Schick und Scharf zu gründen. Also ich nehme an, der hatte irgendein Aggressionsproblem, aus welcher Ecke auch immer. Und ihr musstet euch dann überlegen, wie ihr das managt, oder? Oder wie ihr das umerzieht, weiß ja Geier, was also da mit Erziehung, Training
Ja.
rangeht, aber auch mit Management. Das, also ist er gegen Menschen, gegen Hunde, was war sein Thema?
Alles. Also, der hat so anfallsartige Ausraster die ersten Jahre bekommen, wo der auch nachts, wenn er geschlafen hat und wo er sich dann in dem, was halt einfach neben ihm war, so festgebissen hat, ob das dann der Hundekorb war, das Menschenbein oder was auch immer und dann halt auch nicht unbedingt losgelassen hat. Und es kam halt immer völlig, also es kam halt jederzeit, es konnte einen jederzeit erwarten. Und ja, also es war sehr früh sehr absehbar und er hat dann auch sehr früh schon natürlich seinen ersten Maulkorb gebraucht. Und ich hatte auch vorher natürlich schon immer mal mit dem Thema Maulkörbe zu tun, aber nicht bei einem eigenen Hund, also einem Hund, der mit mir im Haushalt lebte. Und dann war das so wahnsinnig schwierig, halt einfach einen passenden Maulkorb zu finden. Das war dann damals noch so, dass man, wenn, dann nur bei einzelnen Herstellern Maulkörbe kaufen konnte. Also es gab keinen Anbieter so wie wir, oder jetzt mittlerweile gibt es ja zahlreiche andere, wo man dann von diversen Herstellern Maulkörbe kaufen konnte, sondern man konnte immer nur dann von jedem jeweiligen Hersteller. Die Angaben waren ja kaum bis gar nicht vorhanden. Man wusste gar nicht, wie ist das denn jetzt wirklich mit der Größe? Und die waren auch immer alle vom Umtausch ausgeschlossen. Die Hersteller haben dann früher immer gesagt, aus Hygienegründen, aber ich meine, klar, also Maulkörbe und Maulkorbanpassung ist ein super schwieriges Geschäft, was natürlich auch so mit sehr hohen Kosten verbunden ist. Und deshalb kann ich mir schon denken, warum die das nicht wollten. Ja, und dann hatten wir dann irgendwann schon so eine kleine Maulkorb-Kollektion zu Hause von all diesen Bestellungen. Und ja, waren dann so Maulkörbe, die so kompromissmäßig mal gepasst haben, aber nicht, was man jetzt so von der heutigen Perspektive aus als gut passenden Maulkorb benennen würde. Und da war das eher so eine, eher so aus Witz eigentlich entstanden, ne? Dass mein Mann dann irgendwie sagt, ach, das kann doch irgendwie nicht sein. Ich glaube, ich mache mal einfach so einen Maulkorb-Shop so auf. Komm, lass mal irgendwie so machen. Und irgendwann haben wir dann gesagt, ach komm, warum sollen wir das denn nicht machen? Das können wir ja hier locker nebenbei so ein paar Maulkörbe.
Im Hauswirtschaftsraum ist noch
So viel
Platz.
Arbeit wird das wohl schon nicht sein. Und ja, das war damals in unserem Wohnzimmer, hatten wir dann so wunderschön hinter dem Sofa standen dann so diese Regale mit den Maulkörben. Es waren ja damals auch noch ein paar weniger Modelle wie heute. Also heute
Und so fremde
wäre da
Besucher,
überhaupt.
so wenn der Steuerberater zu Besuch kommt, ich sage, okay, die haben auch einen komischen Fetisch. Und so hat man das nicht
Ja, also
normalerweise
das
im
ja sowieso dann
Schlafzimmer.
auch noch wegen diesem Namen dann auch noch schick und scharf. Also am Anfang stand doch immer auf den Paketen ja nur drauf schick und scharf und nicht noch der Hundeshop. Und dann immer, wenn diese Paketlieferanten dann an der Tür klingeln, sagen, bin ich hier richtig bei schick und scharf? Und ich habe gesagt, hab, nee, also Andreas, mein, du musst da noch was anderes dazu schreiben, es ist mir echt manchmal unangenehm. Naja, aber so hat sich das dann entwickelt und war von Anfang an dann halt viel. Also haben wir bei weitem unterschätzt, aber wir haben das ja jahrelang, also ich glaube, muss ich mir überlegen, 2012 haben wir mit dem Online-Shop angefangen. Und bis 2019 haben wir das von zu Hause aus betrieben. Wir sind dann irgendwann umgezogen, haben dann viel mehr Lagerfläche gehabt und sind auch beide ja noch anderen Tätigkeiten nachgegangen. Also das war dann schon, waren schon heftige Jahre so. Also nicht, dass jetzt auf einmal weniger Arbeit da wäre, aber es ist doch nochmal anders geworden. Ja, und es wird ja auch immer größer, immer mehr Auswahl, es gab immer mehr Möglichkeiten und ja, heute haben wir im Lager, glaube ich, also ich gucke hier gerade auf unser Lager und ich glaube, wir haben so immer um die 20.000, 30.000 Maulkörbe da liegen. Also
What?
das wäre jetzt zu Hause schwierig. Ja. So 20.000 bis 30.000 haben wir ungefähr im Lager. Und wir haben ja jetzt mittlerweile, ich glaube, aktuell sind es 922 verschiedene Modelle alleine schon.
Nein, wirklich.
Ja, das hat sich
Das hätte ich,
wirklich.
das habe ich völlig unterschätzt. Wirklich. Und ihr habt
Ich
ja nicht
auch.
nur Maulkörbe, ihr habt doch auch andere Sachen
Genau.
noch. Nee, Wahnsinn.
Genau, wir haben dann noch alle, also das sind jetzt nur die Maulkörbe. Also wir haben ein Lager, was speziell nur für die Maulkörbe ist und dann haben wir noch ein Lager, was mittlerweile auch eigentlich für die Maulkörbe ist. Und dann haben wir noch ein Lager, also wir haben so mehrere große Lagerräume oder Hallen, wo dann alles andere drin ist und halt in dem stationären Ladengeschäft. Aber wir haben natürlich auch noch Leinenhalsbänder, Leckerchen, also alles, was man so braucht. Spielzeug, ja, Zughundesport haben wir mittlerweile auch sehr viel, haben wir auch ausgebaut die letzten Jahre. Ja, aber Maulkörbe natürlich mit Abstand braucht die meiste Lagerfläche und
Ja.
haben wir auch am meisten in Stückzahl dann
Wahnsinn.
so hier. Ja.
Okay. Und wie arbeitet man sich dann da ein? Also vielleicht fangen wir mal bei den Basics an. Also beim Zugeschirr weiß ich, da gibt es drei, vier Punkte, wo man feststellen kann, dass das gut sitzt und wie es beurteilt wird und wo man da hinfassen muss, um zu sehen, okay, das passt oder das passt nicht. Wie ist es denn beim Maulkorb? Also wann kann ich denn sagen, der passt? Auf was muss ich da achten? Ist es für den Einsatz, ist es einsatzabhängig, welchen Maulkorb ich draufpacke oder hundabhängig? Also ich bin da tatsächlich auch so wirklich sehr fadenscheinig unterwegs, muss ich gestehen. Ich finde Maulkörbe toll.
Ja.
Und ich bin auch ein Vertreter davon, dass jeder Hund an einen Maulkorb gewöhnt sein sollte und habe das noch mit keinem meiner Hunde gemacht. Also wirklich dämlich. So, ich brauchte es tatsächlich auch noch nicht. Also bei meiner Hündin, die 2012 gestorben ist, da gab es schon Situationen, wo ich dachte, ja, die könnte man mal, also die war bei anderen Hunden je nach Sympathie da mal eine Kackratze auch. Da hätte man einen Maulkorb draufpacken können, aber da war ich dann tatsächlich, wie wahrscheinlich viele andere auch, was ich bei anderen überhaupt nicht verurteile, also oder verstehen kann, wenn sie sagen, ach, ich fühle mich so unwohl, da jetzt Maulkorb drauf zu machen, weil ich Angst habe, was die Leute, also wie man mich dann sieht. Und dass der Hund dann
Ja.
vielleicht völlig falsch eingeschätzt wird, weil ich die doch echt gern mag. Und ich möchte nicht, dass die so,
Ja.
dass die Leute denken, die ist blöd. So, das, so, was denken andere Leute über mich? So, das ist so, glaube ich, das Kernthema. Und deswegen habe ich das bei der wahrscheinlich nicht gemacht. Sondern habe immer gedacht, ich kriege das irgendwie anders gemanagt. Und das, also war jetzt auch nicht dramatisch oder so, dass ich so, dass sie jeden Hund angefallen hätte. Aber es gab auch zweimal eine Situation, wo der andere Hund dann getackert werden musste. Und das ist natürlich Grund genug, da einen Maulkorb drauf zu
Ja,
machen. Und ich habe
ja,
es nicht
ja.
gemacht, weil ich dachte, also weil ich, glaube ich, mein Bild dieser Hündin gegenüber nicht korrigieren wollte. Ich glaube, das war so mit ein Grund. Und weil ich eben nicht wollte, dass andere denken, dass sie doof ist oder dass sie blöd ist oder dass sie gefährlich ist. Ich wollte, dass alle denken, dass sie nett ist. So, das war so.
Ja, was für nachvollziehbar ist,
Aber
ja, also
ich feier jeden Hund, der bei Kim Kahn ist, mit Maulkorb auftraut. Also erstmal, ich denke, mega.
ja.
Also unsere Schwimmmatten, unsere Subs und so, unsere Reifen, das ist, die finden das richtig gut, weil wir echt Material
Ja.
verschleudern, weil Leute da mit einem hochtriebigen Hund ins Bällebad gehen und dann kommen sie raus und dann sind
Ja,
mal
ich
fünf
kenne
Bälle
das schon
weniger und
aus
sowas.
mal.
Genau, und da finde ich das super, wenn die dann ihre Hunde mit dem Maulkorb absichern, nicht nur deswegen, sondern auch, wenn sie meinen, der ist ein bisschen verhaltensoriginell. Und vor allen Dingen auch, weil andere dann sehen, ach krass, das ist hier total normal. Und das finde
Ja,
ich wichtig.
ja.
Aber wie gesagt, selber habe ich noch keinen meiner Hunde jemals einen Maulkorb auftrainiert. Auch bescheuert. Also Leute, wenn ihr das hört, nehmt euch kein Beispiel an mir, das ist dämlich. Also
Ja,
alleine, wenn
gut.
man irgendwo in Berlin mit dem Bus fahren muss, muss der Hund einen Maulkorb tragen. Also da hat's,
Ja,
hat überhaupt nichts
ja.
zu tun mit gefährlich oder nicht. So, jetzt
Ich
du.
glaube, das hat sich aber auch einfach sehr gewandelt. Also wenn ich so überlege, am Anfang, wie wir angefangen haben, da war das wirklich, also wir haben ja auch dann über die Jahre sehr, sehr viel Öffentlichkeitsarbeit gemacht, weil das wirklich für uns so eine Herzensangelegenheit einfach ist. Also ich glaube, sonst hätten wir das auch niemals mit dem Maulkorb gemacht, weil das ist einfach als Business ziemlich schrecklich, muss man sagen, weil
Ja.
ja, ist einfach super krass aufwendig und
Ja.
kostenintensiv ist und dann mal mit so vielen verschiedenen Philosophien konfrontiert ist. Also da wären andere Sachen einfacher gewesen, wenn ich mich jetzt hätte mit Hundezubehör selbstständig machen wollen.
Ja, das glaube ich.
Aber wie gesagt, ist für uns so eine Herzensangelegenheit und wir haben von Anfang an sehr viel Öffentlichkeitsarbeit gemacht und wir haben auch dann gemerkt über die Jahre, dass einfach auch immer mehr in Hundeschulen über das Thema gesprochen wird, auch schon in der Welpengruppe und auch gerade so diese Ängste genommen werden und auch so dieses Bewusstsein zu schaffen. Es gibt so viele Gründe, warum man vielleicht mal Maulkorb braucht, wenn ich mit der Berggondel fahren möchte, wenn ich ins Ausland, je nachdem, wohin ich fahre, mit der Fähre, was auch immer, oder generell Maulkorbpflicht, je nach Rasse. Und all diese Dinge sind ja viel mehr im Bewusstsein der Leute heute, wie wir angefangen haben. Selbst so die Jahre, seitdem wir einen Laden haben, also 2019 kam ja dann noch unser stationärer Laden dazu. Selbst da merke ich wirklich so von Jahr zu Jahr, wie sich so die Leute wandeln, also wie viel offener. Also am Anfang war das wirklich auch, wenn die Leute Anfragen geschickt haben in der Online-Beratung oder damals haben wir noch Telefonberatung auch gemacht. Das war auch völliger Wahnsinn. Das könnten wir heute auch gar nicht mehr, also könnten wir einfach auch nicht mehr leisten.
Ja.
Das war damals schon schwierig. Da war das wirklich so ein beschämendes Thema auch. Also die Leute haben sich wirklich oft geschämt. Also sie haben sich wirklich geschämt, dass sie einen Maulkorb brauchen. In der Regel war das dann auch wirklich so, der am Anfang, ne, der Hund hat gebissen oder fast gebissen und ging eine gewisse Gefährlichkeit halt in der Wahrnehmung davon aus. Oder der Hundetrainer hat gesagt, wir können nur mit dem trainieren, wenn der Maulkorb hat und solche Sachen. Und die Leute waren wirklich oft so beschämt und ja, haben sich kaum getraut, das so öffentlich zu sagen. Mein Hund braucht jetzt einen Maulkorb. Und das hat sich
Ja,
doch
das auch so
sehr, sehr
laut
gewandelt.
auszusprechen, ne? Dass man das einfach mal
Genau.
einer anderen Person gegenüber laut ausspricht,
Also
dann
so
ist es
ein
so eine
Standing zu
Tatsache.
haben,
Ja,
ne?
genau.
Der braucht einen Punkt. Fertig. Also so. Und das erlebe ich heute zum Beispiel bei sehr, sehr vielen Leuten, dass es einfach so ist, oh ja. Und völlig egal, ob der jetzt den braucht, weil er tatsächlich vielleicht beißen möchte oder ob er den braucht, weil die in Urlaub fahren. Oder auch zum Beispiel bei der Rettungshundeprüfung müssen die auch einen Maulkorb tragen. Also bei fast allen Rettungshundeprüfungen mittlerweile. Und es ist jetzt eher so normaler geworden. Das heißt aber nicht, dass jetzt generell bei allen Hundehaltern schon diese und Hundehalterinnen dieses Wissen angekommen wäre. Es gibt natürlich auch noch die Leute, die man auf der Straße trifft und die dann sagen, oh Gott, der Arme. Oder ah, sie sind aber ein schlimmer Mensch, dass ihr Hund jetzt einen Maulkorb tragen muss. Aber ich glaube, das ist auch wieder so was, wo es gut ist, wenn man einen Hund hat, der jetzt einen Maulkorb tragen soll, darf, muss, warum auch immer. Dann muss man sich einfach so ein bisschen auch damit auseinandersetzen und sich bewusst macht, es gibt sehr viele Gründe dafür. Ich als Hundehalterin oder Hundehalter, ich mache das nicht, um meinen Hund in irgendeiner Form zu schaden. Also das kann man ja den Leuten erstmal unterstellen. Auch die Leute, die bei uns zur Beratung kommen, die machen ja nicht, die wollen ja keinen Maulkorb, um ihren Hund zu ärgern, sondern die wollen ja einen Maulkorb aus irgendwelchen anderen Gründen. Entweder weil er mitzukommen soll in Urlaub oder weil der irgendein Thema hat, an dem gearbeitet werden soll. Aber das ist ja eine Entscheidung für den Hund. Und ich glaube, wenn man sich das immer so klar macht, es ist eine Entscheidung für den Hund und nicht gegen den Hund, dann kann man da auch wesentlich besser öffentlich in der Öffentlichkeit damit auftreten. Und wie gesagt, es ist heute einfacher. Trotzdem trifft man natürlich auch Menschen, die einem nicht wohlgesonnen sind, wenn man einen Hund mit Maulkorb eben mit sich da rumlaufen hat.
Ja, oder die dann auch auf einmal Angst haben, ne, weil sie denken, oh Gott, der ist hochgefährlich, der
Genau,
geht mir
oder die
gleich an die
Angst haben,
Kehle.
die automatisch das halt mit diesem Thema Aggressionen verknüpfen. Aber es gibt auch das Umgekehrte, das finde ich persönlich immer sehr faszinierend, dass ich viele Leute kenne, die sagen, ja, wenn mein Hund einen Maulkorb anhat, dann lassen die anderen ihre Hunde einfach drauf, weil sie denken, oh ja, da kann der nichts machen, da hat der Maulkorb an. Also auch dieses Phänomen gibt es, wo man sich so fragt, ja, was stimmt denn mit den Leuten nicht? Aber das fragt man sich ja öfters mal, was mit manchen Leuten los ist. Ja, und die Beratung, also wie man einen passenden Maulkorb findet, das ist natürlich auch so ein komplexes Thema und individuell sehr unterschiedlich. Und da gibt es natürlich auch insbesondere mittlerweile und in Zeiten von Social Media sehr viele Philosophien und auch Fantasien zu, wie jetzt der Maulkorb sein soll. Ich meine, Fakt ist, es gibt so ein paar Sachen, die einfach unverhandelbar sind. Also natürlich soll der Hund mit einem Maulkorb adäquat hecheln können. Also es reicht nicht, wenn der seinen Maul nur so einen Mini-Schlitz aufmachen kann, sondern er soll so hecheln können, dass man auch eine Zunge raushängen lassen kann, etc. Dass man mit dem Maulkorb auch trinken kann. Also das ist schon mal, würde ich sagen, absolut unverhandelbar. Und natürlich darf der auch nicht irgendwo auf den Nasenschwamm drücken oder auf dem Nasenspiegel oben aufliegen, also auch das Polster nicht. Oder viele Maulkörper haben auch so seitliche Streben, die so unterhalb der Backenknochen sozusagen langführen. Die dürfen natürlich nicht total eindrücken. Die sollen anliegen, aber natürlich nicht total eindrücken, also nicht wehtun. Genauso soll der Maulkorb nicht auf den Kehlkopf drücken. Also so Sachen sind einfach unverhandelbar. Blickfeld sollte auch nach Möglichkeit nicht eingeschränkt sein, aber das ist dann auch bei manchen Rassen schwierig. Also wenn wir jetzt zum Beispiel so ein Shiba Inu haben, wo die Augen einfach tiefer am Kopf liegen, ja, da ist eigentlich fast jeder Maulkorb, selbst wenn er eine sehr flache Auflagefläche hat, hat da Potenzial, einfach im Sichtfeld zu sitzen, wenn der Hund wirklich so genau gerade guckt. Aber Hunde haben ja meistens den Kopf auch leicht geneigt und gucken ja nicht genau gerade über die Nase hinweg. Da muss man manchmal einfach Kompromisse auch eingehen. Wie gesagt, wenn der Hund so tief liegende Augen hat. Und natürlich soll der Maulkorb möglichst viel Tragekomfort bieten und auch an den entsprechenden Stellen gepolstert sein. Aber auch das ist dann schon wieder ein bisschen unterschiedlich. Welcher Hund braucht welches Polster? Manche Hunde sind sehr empfindlich auf dem Nasenrücken, wenn wir jetzt zum Beispiel solche Pitbull-Staffordshire-Hundetypen haben, die sehr ganz kurzes Fell oder kaum Fell auf dem Nasenrücken haben, die sind da tendenziell empfindlicher wie, keine Ahnung, der Aussie oder der Schäferhund. Und dann kommt es ja auch darauf an, wie lang trägt der Hund den Maulkorb. Trägt er denn jetzt, keine Ahnung, 10 Minuten beim Tierarzt oder 24 Stunden, weil er abgesichert werden muss. Also das sind natürlich auch so Faktoren. Generell soll er natürlich auch dann hecheln können, nicht irgendwo drücken und so weiter. Aber gerade auch so, was die Tiefe betrifft, muss man da so ein bisschen abwägen. Und da sind auch die Bedürfnisse der Hunde unterschiedlich. Das finde ich manchmal so ein bisschen schade, dass oft so gesagt wird, so, das und das braucht er jetzt zum Beispiel eine Zugabe für die Tiefe, damit der passt. Aber es wird gar nicht so geguckt, wie sind denn die Bedürfnisse von dem Hund? Weil es ist tatsächlich so, dass man oft schon bei der Anprobe sieht, wenn der Maulkorb zum Beispiel sehr tief hängt, also sehr tief geschnitten ist, dann hängen die ja manchmal so bis zum Brustkorb, dass der Hund zum Beispiel den Kopf nicht gerne bewegen mag damit. Weil es ist ja auch eine Bewegungseinschränkung. Je tiefer der Maulkorb ist, desto mehr ist dann natürlich potenziell auch eine Bewegungseinschränkung. Wenn ich natürlich bei Camp Canis teilnehme oder ich mache jetzt Canicross mit meinem Hund, dann braucht der natürlich auch viel mehr Tiefe. Gerade wenn ich noch so einen Malinois habe oder so, der sehr tief hechelt, da muss der Maulkorb auch super tief sein,
So, das
was
ist
ich
dann für
vielleicht
den
für ein
Platz für die Zunge dann quasi, dass die nach. Ah, okay,
um
alles
das
klar.
Maul zu öffnen. Also die Alis zum Beispiel, wenn man die beim Hecheln sieht, dann haben die ja oft wie so ein Alligator das Maul halt so total weit offen, wo es andere Hunde gibt, die beim Hecheln nur so den Mund, also das Maul leicht öffnen und hecheln. Also auch das sind so individuelle Unterschiede. Ich zwinge die Leute auch immer zu animieren, zu sagen, ne, ihr kennt ja euren Hund, schaut auch mal, wie der normal hechelt, probiert den Maulkorb auf jeden Fall hechelnd an. Ne, vielleicht eine Runde mit dem Laufen oder wenn es wärmer ist und dann den Maulkorb anprobieren, weil dann sieht man einfach auch erst, Wie viel Platz braucht der denn wirklich? Und was ist für den denn da angemessen? Weil das ist einfach sehr unterschiedlich. Und dann ist ja auch die Frage, weil oft kommt ja dann die Argumentation, ja, wenn der jetzt aber brechen muss, also das in so Social Media Gruppen liest man ja sehr viele Dinge. Also ich lese da mittlerweile nicht mehr, außer in unserer eigenen Gruppe, woanders, das habe ich mir gewöhnt, weil ja, meine Nerven waren mir irgendwann dann auch zu schade. Aber so
Coaching hin oder her, aber manches kann man einfach nicht verarbeiten.
ein weit verbreiteter Mythos zum Beispiel ist dann immer, dass dann gesagt wird, ja, dann, wenn er dann brechen muss, dann erstickt er sofort und dann stirbt er. Also ich habe mir wirklich mal die Mühe gemacht und habe sehr, sehr viele Tierärzte und sehr viele Hundetrainer gefragt, ob die schon mal den Fall hatten, dass ein Hund mit Maulkorb denen da erstickt wäre. Ich kenne keinen einzigen und ich kenne wirklich viele Hundetrainer und Tierärzte. Ich habe auch mal einen Aufruf gemacht gehabt, ob mir jemand dann bitte aus erster Hand so eine Geschichte mal, ich, weil natürlich könnte sowas, rein theoretisch wäre sowas möglich. Es gibt auch Hunde, die verletzen sich mit dem Maulkorb, ne? Also versuchen den sich zum Beispiel mit Gewalt, mit den Krallen runterzuziehen. Und natürlich, wenn es doof läuft, kann so ein Hund auch mal da dran hängen bleiben. Aber wenn ich jetzt so die Masse der Hunde, also ich meine, wir haben ja wirklich, also ich habe ja eben gesagt, wie groß unser Lager ist, dann kann man sich ja ausmalen, mit wie vielen Hunden mit Maulkorb wir so zu tun haben. Und aufgrund der Masse der Hunde, was mir da so zugetragen wird, eventuell mal an Komplikationen, was so Themen betrifft, ist verschwindend gering. Also das sind wirklich absolute Einzelfälle, muss man sagen. Das heißt nicht, dass man nicht aufpassen soll, aber ich frage mich ja auch, also wenn mein Hund droht zu ersticken, die meisten Leute sind ja in der Lage, ihren Hund anzufassen. Also, wir haben ja jetzt auch nicht alle Hunde zu Hause, die so tickende Zeitbomben sind, dass wir die nicht mehr anfassen könnten oder dass die gar nicht ohne Maulkorb irgendwie sein könnten. Das ist ja auch nur ein kleiner Prozentsatz an Hunden. Also, wenn mein Hund wirklich ein Problem hätte auf einmal mit dem Maulkorb, dann ziehe ich das Ding doch aus. Also, egal, wo ich da gerade bin, also, ich warte doch da nicht ab und gucke mal, ob, ja. Und in der Regel sind die Hunde ja auch nicht alleine, wenn sie Maulkorb tragen. Auch da gibt es natürlich auch Ausnahmen oder Leute, die sagen, ich ziehe lieber einen Maulkorb an, wie dass der in die Box muss, weil wenn der keinen Maulkorb anhat, dann zerlegt er mir hier alles an Möbeln. Da kann man auch kritisch drüber diskutieren, ob ein Hund einen Maulkorb anhaben soll, darf, kann, wenn der alleine ist aufgrund von Verletzungsgefahren. Aber das muss man im Einzelfall einfach bewerten. Aber ich meine, im Allgemeinen ist es ja so, man ist dabei, ne, bei Kankanis, man ist als Halter dabei, wenn der Hund einen Maulkorb anhätte. Und wenn auch immer ein Problem mit diesem Maulkorb auftreten sollte, dann würde ich den doch eh abziehen. Also diese Problematik ist halt so ein bisschen, für das sie so groß gemacht wird, irgendwie nicht so realitätsnah von meinem Empfinden her. Ja, das sind so Sachen, die manchmal dann so durch diese Gruppen geistern oder wie gesagt, der muss dann so tief wie es nur geht sein. Wo ich sage, ja gut, man muss wirklich im Einzelfall gucken, was für den jeweiligen Hund passt. Oder es gibt auch mittlerweile viele Leute, die haben dann halt zwei Maulkörbe, die haben zum Beispiel ein Maulkorb für, wenn sie zum Beispiel Sport machen und ein Maulkorb für, wenn sie, was weiß ich, ins Restaurant gehen und der Hund liegt unterm Tisch und ist entspannt und braucht nicht so viel Tiefe und dafür hat er aber nicht so einen riesigen Maulkorb an und ist vielleicht dann bequemer für den, wie auch immer. Oder manche haben, also gerade dann so, auch die wegen Auflage Maulkörbe brauchen, da haben dann vielleicht auch noch ein Wechselmodell oder haben, um es leichter mitnehmen zu können, vielleicht auch ein Biotane- oder Ledermodell, die ja nicht so beißsicher sind, aber wenn der Hund nicht bissig ist, das spricht ja aus meiner Sicht auch nichts dagegen, wenn man sowas nutzt. Wobei die meisten Hunde sowas Starres bevorzugen. Also die meisten Hunde sind kein Fan von so flexiblen Materialien wie Leder oder Biotane, sondern mögen eher sowas Starres, ob das jetzt Kunststoff ist oder ob das Draht ist. Würde ich mal tatsächlich behaupten, dass so 90 bis 95% der Hunde das tatsächlich bevorzugen.
Ich
Aber
könnte
im
mir.
Endeffekt ist es eine individuelle Sache, wo man natürlich auch mit Menschenverstand und Hundeverstand gucken muss, was ist für meinen Hund und für die Situation denn jetzt auch angemessen. Ja, und ohne diese Punkte, die halt unverhandelbar sind, ne? Also klar muss der hecheln können etc. Also das ist ja logisch. Also früher gab es halt nur diese Maulkörbe, die diese Schnauzenform hatten. Das sieht man heute auch noch teilweise, und wo dann die Schnauze genau reingepasst hat. Ich meine, dass das nicht tierschutzgerecht ist,
Das
sollte
sieht
ja
so
heute
schlimm
eigentlich jedem
aus.
klar
Ja, das sieht wirklich schlimm aus. Genau. Ich
sein.
denke, bei den Maulkörben, also ich könnte mir vorstellen, dass der Trend auch, wenn man sowas trägt und auch mit Stolz und mit Wissen und mit Kompetenz trägt mit seinem Hund, dass dann der Trend auch zum Zweit- oder Drittmaulkorb geht, weil auch sich ja in der Fashion-Ecke bei den Maulkörben so
Ja.
einiges getan hat. Das passt ja dann natürlich perfekt zu der pinkfarbenen Leine. Oder wenn man mal gelb
Ja.
trägt zum Regenmantel oder wenn man blau
Ja.
trägt, weil gerade irgendwie der das das neue T-Shirt anhat und so, da muss natürlich auch der Maulkorb dazu passen. Und ich glaube, es gibt einmal, ich glaube, bei den Polstern oder irgendwie sowas, was man farblich wechseln kann, da braucht man nicht den ganzen
Genau.
Maulkorb austauschen. Aber es gibt jetzt gerade, denke ich mal, bei Biotane sicherlich auch wirklich diese farblichen Maulkörbe, sodass das dann wirklich auch so ein It-Piece am Hund ist, das natürlich, also ich bin ja. Also ich habe Nachbarn, die haben einen Hund auch aus dem Tierschutz, einen französischen Bulldogger hätten sie nicht, wenn es kein Tierschutzhund wäre. Ne? Also das, da brauchen wir die vom
Ja.
Züchter niemals. Aber jetzt so ein gerettetes Tierchen aus Ungarn und die eine, die hat auch, die ist so durchgestylt und ich gehe halt mit der Tierschutzhündin, die jetzt mit einem pinkfarbenen Geschirr ankam, mit einer schwarzen Leine. Das würde für die gar nicht gehen, denn sie würden sich nicht auf die Straße
Ja.
trauen. Ich denke mir so, ey, Hauptsache ist da eine Leine dran und die hat einen Sicherheitskarabiner, den ich verschrauben kann. Mehr brauche ich gerade nicht. Also ich bin da so völlig schmerzfrei einigermaßen, muss aber auch im Alter feststellen, vor allen Dingen jetzt auch, wo ich einen kleinen Hund habe, also mein eigentlicher Rüde, der ist kleiner, als ich jemals einen Hund hatte. Und da neigt man dann tatsächlich zu so einem Scheiß, dass man die dann irgendwie anzieht
Ja.
und einfach, weil das so süß ist. So. Und da sehe ich eben bei Kemkanis auch viele neue Geschirre, das wirst du auch wissen, von Nonstop, die da jetzt farblich auch wirklich
Genau, da
auffahren,
kommt es ja auch
wo man
alles
denkt so,
farblich.
Alter, was ist
Ja.
das denn? Das habe ich ja schwarz mit orangen Applikationen oder diese
Ja,
neuen
ja.
blauen von Nonstop.
Genau, dieses
Okay,
Türkise da. Ja, gibt es
genau,
so
das, genau.
viele.
Und das gibt es ja
Ja.
bei Maulkörben wahrscheinlich auch. Deswegen explodiert wahrscheinlich euer Lager auch so, ne? Wenn man dann sagen würde,
Ja,
so als
also,
jemand, der
ja,
damit
also wir haben ja nur
angefangen hat.
begrenzt. Ja, also ich meine, bei Kunststoff, also bei den Wind- und Maulkörben gibt es viele bunte Farben und bei Biotane und ansonsten, wir haben ja auch so ein paar pulverbeschichtete Modelle, aber bei uns hält sich das in Grenzen, weil wir einfach sagen, okay, wenn jemand das haben möchte, es gibt mittlerweile sehr viele Anbieter, wo man die Pulver beschichten lassen kann. Wenn man Polster tauschen möchte, gibt es auch mittlerweile wirklich super viele Anbieter, wo man sich das individuell aussuchen kann. Also wenn wir diesen Geschäftszweig auch noch eröffnen würden, nee, da kommen wir ja überhaupt nicht mehr her. Also wir sehen eben unseren Auftrag eher darin, in der Beschaffung von passenden Maulkörben. Und wie gesagt, haben eine kleine Auswahl an pulverbeschichteten Drahtmaulkörben auch da. Und es gibt aber auch sehr viele Kunden von uns, die selber dann, also gerade mit Biotane, machen ja mittlerweile auch viele sich selber Halsbänder und Co. Und es ist ja auch nicht schwer zu sagen, okay, da wechsle ich jetzt die schwarzen Riemen, geben, keine Ahnung, pinke Biotane-Riemen aus, weil ich brauche ja eben nur die Biotane und dann halt noch so eine Lochzange und oder eben ein Stanzeisen. Und das haben die meistens dann irgendwo. Und dann brauche ich entweder noch eine Buchschraube oder eine Niete und dann war es das ja im Endeffekt schon. Na gut, da brauche ich noch den Verschluss, aber das kann man ja alles kaufen. Da gibt es ja entsprechende Anbieter. Es ist tatsächlich ja auch relativ einfach zu machen, also gerade so diese Riemen zu wechseln oder auch Nasenpolster, wenn man da so ein klein bisschen kreativ und handwerklich geschickt ist. Und wie gesagt, es gibt ja auch super viele Anbieter und da kann man sich das individuell gestalten. Und ich glaube, es ist auch tatsächlich so, dass Farbe, also in der öffentlichen Wahrnehmung, wenn jemand mit einem pinken Maulkorb kommt, natürlich was ganz anderes ist, wie wenn er mit einem verzinkten Maulkorb da rumläuft. Also da sind die Leute, glaube ich, schon wesentlich offener, wenn sie so was Buntes sehen, weil es hat da nicht so diesen Touch von, oh, das ist jetzt ein gefährlicher Hund, obwohl er im Endeffekt genauso den Maulkorb trägt wie der daneben mit dem verzinkten Modell vielleicht.
Genau.
Und für die Leute. Also ich sage auch immer den Leuten, ich mache ja selber gar nicht mehr so oft Beratung, aber wenn ich Beratung mache, ich mache ja so viele andere Sachen, deshalb mache ich nicht mehr so oft Beratung, dann sage ich auch immer den Leuten, es ist wirklich wichtig, dass ihr ein gutes Gefühl auch habt. Weil ich hatte zum Beispiel jetzt letzte oder vorletzte Woche hatte ich durch Zufall mal im Laden Beratung gemacht, hatte ich eine Kundin, die war im Schwanken zwischen einem verzinkten Maulkorb und einem schwarz ummantelten. Die wiegen auch noch mal ein bisschen unterschiedlich. Das war aber ein großer Hund, also dem hat das Gewicht nichts gemacht. Und ich selber bin ein Fan von verzinkten Maulkörben. Und sie hat aber zum Beispiel gesagt, oh, mit dem Verzinken, ich fühle mich gar nicht wohl, das sieht so brutal aus. Dann habe ich auch gesagt, also dann, man muss danach entscheiden, womit man sich auch wohlfühlt. Weil die Frau muss ja mit ihrem Hund mit diesem Maulkorb rausgehen. Und wenn die schon mit einem schlechten Gefühl rausgeht, weil die denkt, oh Gott, das sieht so schlimm aus mit dem verzinkten Maulkorb, naja, wir wissen ja alle, was das macht. Also erstens mal für die Psyche der Frau, aber auch für den Hund, was der da unter anderem alles an Stimmungen mitnimmt. Und wenn die mit einem schwarzen Maulkorb sagt, oh, das macht mir nichts, den sieht man nicht so, der ist unauffälliger und ich gehe da selbstbewusst raus, ja, dann soll die doch bitte auch den schwarz ummantelten Maulkorb nehmen. Ne? Also, und so ist das mit den Pulverbeschichten auch. Wenn da jemand sagt, ich tue mir leichter damit, meinem Hund jetzt den regenbogenfarbenen Maulkorb anzuziehen, dann, ja, für dem Hund wird es wahrscheinlich egal sein, vermute ich jetzt mal, ob der jetzt verzinkt ist oder orange. solange der gut passt und nicht drückt und den Hund nicht mehr einschränkt wie nötig. Also der Maulkorb soll ja so viel Freiheit geben wie möglich eben, aber es bleibt eben ja trotzdem ein Maulkorb. Dann ist das doch okay. Also die Geschmäcker dürfen ja verschieden sein.
Kann
Wäre
man
sonst
die
auch
Maulkörbe
langweilig.
in Kategorien einteilen? Also ihr werdet ja nicht alle eure Modelle im Shop haben, sodass man sich da einmal komplett durchscrollen muss, sondern man kann ja sicherlich gucken, dass man sagt, es gibt, weiß nicht, Rennmaulkörbe, dann gibt es, weiß ich nicht, verschiedene Materialien, aber kann man die Maulkörbe einteilen in Kategorien für ihre Nutzung? Also für das, wo
Ja,
sie genutzt, wie sie genutzt werden?
also bei unserem Onlineshop gibt es tatsächlich ja alle Maulkörbe, aber die sind natürlich sortiert nach Materialien etc. Und jetzt bekommen wir auch sehr zeitnah, hoffe ich doch, das ist schon ein längeres Projekt, einen neuen Onlineshop, wo die Sortierung auch noch besser ist und man auch komfortabler suchen kann. Aber ansonsten kann man grob sagen, also Leder und Biotane, wie ich schon gesagt habe, ist jetzt nicht unbedingt, wenn ich einen Hund mit ernsthafter Beschädigungsabsicht habe, würde ich persönlich das nicht einem Hund anziehen. Wenn der Hund nur in Anführungsstrichen abschnappt, dann kann man das vielleicht machen, aber wenn man befürchtet, der Hund könnte auch ernsthaft beißen, sollte man das nicht machen, weil diese flexiblen Materialien, es gibt einfach Hunde, die beißen da durch. Und wie gesagt, die meisten Hunde mögen auch nicht so gern die flexiblen Materialien. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel sage, auch ich gehe hier bergwandern und fahre dann irgendwie einmal morgens mit der Gondel und einmal abends und ich möchte keinen Drahtmaulkorb mitnehmen, sondern ich möchte mir diesen Ledermaulkorb da in den Rucksack stecken können, dann ist das ja vollkommen legitim, auch noch sowas zu gucken. Dann die Kunststoffmaulkörbe, da gibt es natürlich auch weniger Auswahl, also mit Abstand die größte Auswahl gibt es eben bei den Drahtmaulkörben. Da haben wir halt diese Windhundmaulkörbe, die passen aber auch sehr vielen anderen Rassen. Da gibt es kleinere, also Whippet-Maulkörbe und auch größere. Also unser Terrier beispielsweise, der trägt auch diesen Whippet-Maulkorb. Und der hat ja Beschädigungsabsichten, ernsthafte, und trotzdem hat der bei dem immer ganz gut gehalten. Der brauchte dann halt immer so, wie der den noch täglich tragen musste. Das ist heute nicht mehr so. Heute braucht er den nur noch sehr selten. Da brauchte der dann so alle halbe Jahr, alle Jahr mal neuen, weil das Kunststoffmaterial natürlich irgendwann, wenn man den jeden Tag benutzt und er hat sich damit gerollt und geschuppert und so, irgendwann geht dann doch irgendwo mal, bricht mal was oder so. Draht ist halt wesentlich langlebiger. Und bei Draht kann man halt auch viel mehr anpassen. Also wenn er zum Beispiel ein bisschen zu breit ist oder zu schmal, dann kann man den auch ein bisschen biegen. Man kann auch, über das man das Polster ändert, den ein bisschen verlängern oder auch verkürzen. Also bei Draht kann man halt einfach auch viel machen. Und da gibt es halt einfach mit Abstand die größte Auswahl. Es gibt auch Hunde, da hat man gar nicht groß die Auswahl zu sagen, oh, was will ich denn jetzt hier oder an Farbe und dies und das. Sondern da muss man, also die französische Bulldogge beispielsweise, wenn die einen Maulkorb braucht, ja, da gibt es nicht so viele Modelle von der Stange, die man anprobieren kann. Da ist man schnell bei einer kleinen Auswahl, wo man gucken kann, ob das halt eben gut passt. Oder auch bei sehr, sehr großen Hundeschnauzen. Da gibt es dann auch, oder sehr langen, dünnen Schnauzen. Also es gibt halt bestimmte Hundeschnauzen, wo man einfach auch nicht so eine große Auswahl hat. Es gibt welche, da hat man super viele Auswahl. Das macht es dann aber auch nicht immer unbedingt einfacher, wo man dann gucken kann. Oder zum Beispiel die Schupo-Maulkörbe, das sind ja sehr bekannte Drahtmaulkörbe, die gibt es mittlerweile dann eben auch in verzinkt, in schwarz ummantelt und dann in verzinkt mit türkiser Biotane und in schwarz ummantelt mit türkiser Biotane. Das heißt, ein Modell gibt es dann in vier Versionen. Ja, wobei das dann mit dem Biotane-Polster auch nochmal ein bisschen anders sitzt. Da muss man so ein bisschen schauen. Also, wie Großteil der Leute kaufen am Ende des Tages eigentlich einen Drahtmaulkorb für die. Auf jeden Fall einfach, weil es da viel mehr Auswahl gibt, um man da ja auch kleine Nuancen an Änderungen beim Maulkorb gut machen kann.
Ja,
Ja.
und wie sieht so eine Anprobe aus? Und also drei Fragen. Wie groß ist meine Chance, wenn ich bei euch bestelle und noch nie einen Maulkorb auftrainiert habe, dass ich einen richtigen auswähle? Frage 1. Frage 2, wie sieht so eine Anprobe bei euch aus? Und Frage 2b oder 3, wie sieht eine Anprobe aus mit einem Hund mit Beschädigungsabsichten? Das würde mich doch total, weil ich habe
Ja.
wirklich großes Interesse immer, also mich faszinieren aggressive Hunde, aber aus einer absoluten Ehrfurcht und vielleicht auch Angst heraus. Und ich habe immer Angst, dass ich
Ja.
so einen erwische und mache jedes Seminar, das ich irgendwie abgreifen kann, um diesem Thema so näher zu kommen. Aber ich finde das wahnsinnig spannend und faszinierend und frage mich auch immer, wenn ich so, was weiß ich, bei Perdita Lübbe-Scheuermann über die Seite gucke, wenn ich denke, wie war der das erste Mal Maulkorb aufziehen, wie findet das statt? Also ich weiß, dass man mit kurzen Leinen
Ja.
am Gitter und mit irgendwelchen Haken und sowas dann arbeiten muss, weil man ja an diesen Hund nicht rankommt. Oder Hellhound Foundation, wo ich denke, wow, alter Falter,
Ja.
das ist ja schon krass. Und ich denke mal, da habt ihr natürlich dann Erfahrung. Also da kommt jemand in einen Laden, sagt, mein Hund beißt alles, was er kriegen kann, wir brauchen mal einen Maulkorb. Und dann was machst du? Ziehst du die Schutzkleidung an oder gehst hinter die Wand oder hast dann
Also
die
ich fange
Fleischerhandschuhe
mal
an?
mit der Frage 1 an. Also
Ja.
Frage 1 war ja, wenn ich jetzt keine Ahnung habe, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass ich was Passendes finde. Also wir haben ja, also zum einen kann man auch eine Online-Beratung bei uns machen, die ist aber mittlerweile kostenpflichtig. Es gibt aber auch die Do-it-yourself-Beratung, da haben wir so eine separate Internetseite, da wird man durch so einen Prozess geführt, wie man ausmisst und so weiter,
Cool.
worauf man achten muss, was für Zugaben man ungefähr so machen sollte. Und dann gibt es so Tabellen, wo alle Maulkörbe drin sind, wo man sich anhand der Maße natürlich dann Modelle raussuchen kann. Wie wahrscheinlich ist, ob der passende Maulkorb dabei ist, hängt natürlich auch sehr davon ab, wie haben die Leute gemessen, weil oft sind es auch echt so Messprobleme, dass die Leute dann doch nicht so messen, wie es eigentlich in der Messanleitung, die ja auch mit Fotos versehen ist, gemacht wird.
Ich scheitere da schon bei
Oder
Hochbademänteln tatsächlich, also wirklich.
ja, deshalb, also das kommt natürlich so dazu. Und dann natürlich auch so an den Vorstellungen, ne? Also es macht Sinn, wenn man sich noch nicht mit der Thematik beschäftigt hat, sich auch mal zum Beispiel auf diese heißt maulkorbberatung.com, diese Seite einfach auch mal umzuschauen. Da sind Fotos von Hunden, die Maulkörbe tragen, halt drauf. Oder man geht mal in unsere Facebook-Gruppe rein. Und schafft Maulkorb-Info. Einfach, um sich auch mal Hunde mit Maulkorb anzugucken, weil oft ist es nämlich auch so, dass die Leute, wenn die noch nie den Hund Maulkorb angezogen haben und bestellen sich jetzt zum Beispiel einen Drahtmaulkorb, wo ich vielleicht sagen würde, auch der passt ganz gut, oft den Eindruck haben, der ist zum Beispiel viel zu groß. Oder einfach, weil sie nur sehen, oh Gott, mein Hund hat dieses schreckliche Ding im Gesicht, sagen, der passt nicht. Weil sie das natürlich auch, wie sollen sie das auch gut bewerten können? Ne? Also es macht Sinn, sich wirklich mal Fotos mit Hunden mit Maulkorb anzugucken, um überhaupt mal so sich an dieses Bild auch zu gewöhnen und auch so zu sehen, ach, wie unterschiedlich sitzen Maulkörbe auch und so weiter und sich da so ein bisschen einzulesen. Und dann kann man schon, also wir haben sehr, sehr viele Kunden, die das durchaus gut schaffen, auch ohne Maulkorb-Erfahrung, sich dann beim ersten Mal, die meisten bestellen sich dann so eine kleine Auswahl, 3 oder 4 Maulkörbe, dass da auch einer dabei ist, der gut passt. Und dann gibt es natürlich auch die, die holen sich dann ihren Hundetrainer zur Hilfe und entweder der hat schon Ahnung und sagt, ach, das Modell kommt vielleicht in Frage oder zumindestens, wenn sie die Maulkörbe dann bekommen, dass sie den Hundetrainer sich einfach mal anschauen, der im besten Fall auch weiß, wie sowas sitzen muss. Das ist leider auch nicht so, dass jeder Hundetrainer, jede Hundetrainerin unbedingt wüsste, wie ein Maulkorb sitzen soll. Da erleben wir auch manchmal kuriose Geschichten. Ja, aber das ist so oft, also sehr, sehr viele Leute schaffen das ohne Probleme, sich da auch was zu kaufen, was gut passt, würde ich mal sagen. Und für alle anderen gibt es natürlich die Beratung, entweder die Online-Beratung oder die Beratung bei uns im Laden oder mittlerweile, wie gesagt, gibt es ja sehr viele Hundetrainer, die auch Beratung anbieten, etc. So, im Laden ist es bei uns so, mittlerweile machen wir Beratung nach Termin, einfach auch der Hunde zuliebe, weil es sonst öfter so war, man konnte es so schlecht planen, mal kamen auf einmal 5 Hunde auf einmal, dann irgendwie eine Stunde war nur einer da oder so. Deshalb machen wir jetzt, dass die Leute halt sich einen Termin buchen können, damit einfach auch sichergestellt ist, es ist ein Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin da, die auch Zeit hat für diesen Kunden mit diesem Hund, damit die Hunde nicht warten müssen, die Leute nicht warten müssen und einfach das Ganze entspannter läuft, weil je entspannter, desto einfacher. Kann man schon mal als allgemeine Formel sagen. Und wir haben zum einen Termine, die man sich innerhalb der Ladenöffnungszeit buchen kann, wo man dann ganz normal reinkommt. Und das ist natürlich für die Hunde geeignet, die auch im Publikumsverkehr handelbar sind. Also wenn ich jetzt einen Hund habe, den ich nicht an der Leine festhalten kann, wenn da ein anderer Hund ist, dann kann ich nicht in den Laden kommen zu einer normalen Öffnungszeit. Das ist ja einfach für alle Beteiligten zu schwierig, also zu gefährlich auch einfach. Deshalb bieten wir auch noch Termine an außerhalb der Ladenöffnungszeit, aber die sind natürlich kostenpflichtig, weil da ja auch extra eine Mitarbeiterin, ein Mitarbeiter natürlich das machen muss mit den Kunden. Das ist dann so für die Hunde, wo die Leute sagen, oh, mit einem anderen Hund, andere Leute im Laden, das wird einfach zu schwierig für meinen Hund. Generell ist es so, also unsere Mitarbeitenden sind ja keine Hundetrainer und es ist auch nicht in ihrer Aufgabe, dann einem brandgefährlichen Hund dann den Maulkorb irgendwie aufzuziehen. Das haben wir tatsächlich auch sehr selten, dass Leute tatsächlich denken, also sie können selber ihren Hund nicht anfassen und wollen dann, dass die Mitarbeitenden das machen. Das haben wir auch mittlerweile überall hingeschrieben. Also wir machen das auch so, dass die Leute in der Regel selber den Maulkorb anziehen, ihrem Hund, Sie müssen es ja auch zu Hause machen. Das sind einfach Sicherheitsaspekte. Ne? Wir wollen ja auch unsere Mitarbeiter hier schützen. Wenn der Hund so ein Riesenthema hat, wie jetzt zum Beispiel die Hunde, die du jetzt eben genannt hast, Hellhound Foundation oder auch beim Projekt Start fürs neue Leben oder so, dann müssen die Leute das zusammen mit ihrem Hundetrainer machen. Dann bestellen die sich eine Auswahl und dann machen die das zusammen mit ihrem Hundetrainer. Oder wir haben auch Leute, gerade so der Klassiker, Hund aus dem Tierschutz übernommen. Der Hund hat sich schon am ersten Tag irgendwie durch die Familie gebissen. Und dann hat er auch noch irgendein medizinisches Problem. Dann wird dann oft in der Narkose, wenn da eh irgendwas gemacht werden muss, dann der Maulkorb angepasst, weil der Hund dann endlich mal stillhält und mal in Ruhe gucken
Okay.
kann, was am besten sitzt.
Ja.
Das haben wir auch tatsächlich. Aber ansonsten ist es in der Regel so, die Leute kommen mit ihren Hunden. Viele Leute sind auch aufgeregt am Anfang, gerade die halt noch nie was mit Maulkorben zu tun hatten, weil sie jetzt halt diesen Maulkorb aussuchen wollen für ihren Hund und wir versuchen das immer möglichst entspannt einfach zu gestalten. Wir fragen die erstmal, für was sie den Maulkorb brauchen, ne, dass man halt gucken kann, ist das jetzt für einen Urlaub, fürs Bahnfahren oder brauchen die den halt wegen Beschädigungsabsicht, also was ist jetzt gerade der Grund? Haben die Leute vielleicht auch schon eine konkrete Vorstellung? Manche haben ja auch schon eine Vorstellung und sagen, ich möchte auf jeden Fall, wenn es geht, einen zum Beispiel mit den türkisen Riemen oder so. Sofern sowas Passendes da ist. Ja, dann holen wir einfach die Leute immer da ab, wo die stehen. Ne? Also und machen denen auch immer, sagen denen auch immer, wir beraten die halt im Sinne von ihrem Hund, also was wir halt denken aus unserer Erfahrung, was für den Hund sinnvoll ist, weil dem Hund ist halt die Farbe beispielsweise egal. Für den Hund ist eben wichtig, dass der Maulkorb bestmöglich sitzt. Und dann in der Regel probiert man dann halt ein paar Modelle an, damit man auch so Unterschiede sehen kann, dass man auch sehen kann, ah, okay, das hier ist jetzt vielleicht ein bisschen tiefer. Und dann hat im besten Fall gähnt vielleicht der Hund oder hechelt und man kann sehen, aha, gut, super, das braucht er auch und das andere ist vielleicht zu knapp und was auch immer. Und ja, und am Ende des Tages entscheiden dann natürlich die Kunden, also wir zwingen die natürlich ja nicht und sagen, so, jetzt musst du diesen Maulkorb nehmen. Aber wir empfehlen natürlich so, wie wir sagen dann meistens den Leuten so, wenn es mein Hund wäre, dann würde ich mich da und dafür aus den und den Gründen entscheiden. So, was die Leute am Ende dann machen. Das überbleibt dann denen, aber in der Regel ja, sind die Kunden da sehr unkompliziert und auch die Hunde, also selbst die, die in die Einzelberatung kommen, die sich ja also schon anmelden, weil sie sagen, mein Hund ist hat irgendwelche Themen, das muss jetzt auch nicht unbedingt Aggression sein, das kann auch einfach sein, dass der Hund total ängstlich ist und wenn dann auch noch andere Leute im Laden sind oder einfach schnell gestresst ist, das einfach schwierig wird. Und in der Regel sind die häufig sogar unkomplizierter, muss ich sagen. Wie die, also nicht nur, weil die Rahmenbedingungen anders sind, sondern weil die Leute vielleicht auch so ein bisschen vorausschauender manchmal so sind. So, was braucht mein Hund und wie mache ich das? Also wir haben mittlerweile zum Beispiel auch so Sachen, wo man denkt, sollte ja eigentlich für Hundehalterinnen und Hundehalter selbstverständlich sein, immer auch bei den Terminbuchungen dabei stehen, dass man zum Beispiel mit dem Hund auch vorher mal Pipi machen geht. Manche Leute kommen 3 Stunden gefahren, steigen aus dem Auto und gehen in den Laden. Der Hund muss sowas von dringend sich lösen, kann dann allein deshalb sich schon nicht irgendwie konzentrieren. Aber das ist auch nicht unbedingt, weil die Leute, manche Leute denken dann auch in dem Moment nicht dran. Die sind selber aufgeregt und, ne, und wenn wir dann sehen, oh, der Hund macht gerade den Eindruck, es müsste er nochmal, dann sagen wir natürlich auch zu den Leuten, vielleicht nochmal ganz kurz Pipi machen lassen und dann nochmal durchatmen und reinkommen. Ja, also das sind aber in der Regel klappt das tatsächlich. Die Hunde, die meisten Hunde, die kommen, haben ja, ich würde mal sagen, so 80% haben mit Sicherheit keine Maulkorb-Erfahrung, wenn die bei uns in den Laden kommen. Also haben dann zum ersten Mal einen Maulkorb an. Und es klappt sehr unkompliziert, weil wenn man das, also das ist so, wenn man das so ein bisschen pragmatisch gestaltet und einfach eben so. Mal kurz, die lassen den ja auch nicht lange an. Ne? Der Hund, der Maulkorb wird einmal angezogen, dann guckt man einmal, vor allen Dingen auch mal von der Seite, wie sieht das aus? Manchmal fühlt man noch, so wie fühlt es sich an den Seiten beispielsweise an, dann zieht man den Maulkorb ja wieder aus. Also mehr ist es ja nicht, um die Passform zu schauen. Dass die Leute noch daheim Maulkorb-Training machen sollen, das erklären wir denen auch in der Regel oder das wissen die meisten auch, ist ja auch logisch. Nur, wir müssen ja, um die Passform zu beurteilen, muss man den eben einmal anziehen. Also man kann den nicht nur neben den Hund halten und abschätzen, ob der passt. Das funktioniert nicht. Das haben wir auch manchmal, dass Leute kommen und sagen, zeigen ein Foto vom Hund, sagen so, da, so sieht mein Hund aus, ich möchte einen Maulkorb jetzt kaufen. Dann beraten wir natürlich auch, aber wir weisen sie natürlich auch darauf hin, dass es halt, ja, könnten vielleicht auch noch 5 andere Modelle in Frage kommen, weil nur vom Foto ist es halt sehr schwierig, das zu beurteilen.
Ja.
Selbst wenn man Erfahrung in der Maulkorbberatung hat, also das ist sogar, wenn man, wir machen ja in der Facebook-Gruppe auch Anprobeberatung, das heißt, die Leute können Fotos reinposten von dem Hund mit Maulkorb Und alleine der Fotowinkel, also minimal von senkrecht oben auf den Hund fotografiert oder parallel zum Hundekopf, macht so einen Riesenunterschied, dass es auch manchmal echt schwer ist, von den Fotos kompetent einzuschätzen, was jetzt da gut passt, ne? Also es ist eine Wissenschaft für sich, das
Ja,
Thema
voll. Also
Maulkorbberatung
ich
hier.
hänge gebannt an deinen Lippen. Also ich finde das so, so krass umfangreich inzwischen. Und also alleine, ich hänge noch an der Zahl, die du genannt hast, was ihr da im Lager habt mit den tausenden Stückzahlen. Ne? Das ist wirklich Wahnsinn. Du hast es gerade angesprochen, Maulkorbtraining. Ich habe auch immer, also wenn mich jemand gefragt hätte, hätte ich gesagt, ja, das muss man eintrainieren, den Maulkorb. Also die klassische Leckerli durch den Maulkorb und der Hund steckt dann die Nase rein. Okay, dein schwankendes Kopfes sagt mir, dass es 80er, sprechen wir gleich drüber. Und
Ja, es kommt drauf an.
dann habe ich aber noch gelesen, dass irgendwo, ich weiß gar nicht mehr, wo es war, von wegen Maulkorbtraining, ja, aber man macht ja auch kein Geschirrtraining. Das zieht man den Hunden ja auch einfach so an und läuft dann los. Und habe ich gesagt, ja, das stimmt auch wieder, weil ich bin in vielen Dingen ein Freund von, ich mache hier kein großes Geschiss, sondern manche Dinge muss ich einfach durchsetzen, weil ich mit diesem Hund raus muss. Und dann muss er halt dieses Geschirr
Ja.
anziehen. Und das trainiere ich nicht ein über 5 Stunden oder 3 Tage, sondern ich ziehe das an, egal wie das jetzt ist, wie der Hund das jetzt findet und gehe mit ihm raus. Und da habe ich gesagt, ja, stimmt, machen wir jetzt also muss man Maulkorbtraining machen, hängt es wieder vom Hund ab. Das ist ja auch oft so, dass man sagt, kommt drauf an, was du für einen Hund hast. Manche, denen setzt du das auf und die sagen, ja, alles klar, was los, ne, so. Und bei anderen, die flippen aus, weil sie so körpersensibel sind, dass sie denken, ah, ich raste hier aus.
Ja.
Und wenn Maulkorbtraining, dann bin ich jetzt gespannt zu erfahren, wie du es machst oder was ihr da empfiehlt, weil wie gesagt, dein Kopfschütteln, also nicht Kopfschütteln, sondern so, so sah das gerade aus, als ich gesagt habe, Leckerli
Also es kommt immer auf den
durch
Hund
das Gitter
natürlich an
stecken.
und natürlich, ja. Also zum einen natürlich der Hund, wie du gesagt hast, individuell unterschiedlich und zum anderen natürlich auch die Rahmenbedingungen. Wenn ich jetzt nimm mal wieder diesen Tierschutzhund, den ich vielleicht gestern übernommen habe aus dem Auslandstierschutz, so der Klassiker. Die Leute holen auf irgendeinem Parkplatz einen Hund ab und holen den mit nach Hause und stellen einmal fest, hups, der beißt. So, und der beißt vielleicht sehr ernsthaft. Da kann ich ja jetzt nicht sagen, oh, jetzt mache ich erstmal noch 4 Wochen lang Maulkorbtraining. Da kann
Stimmt.
es einfach die Erfordernis sein, das ist im Tierheim genauso zu sagen, so, der Hund kriegt jetzt den Maulkorb auf und er muss den jetzt eben auch tragen. Punkt, fertig. Genauso, wie man das ja auch mit dem Geschirr dann macht, ne? Wir kriegen auch ein Sicherheitsgeschirr angezogen und es gibt auch Hunde, die wehren sich oder kriegen da erstmal Todesängste, wenn die so ein Geschirr angezogen. Natürlich ist das nicht die Idealversion. Die Idealversion ist, dass ich in Ruhe gucken kann, wie geht mein Hund mit dem Maulkorb um. Meistens sieht man schon bei der ersten Anprobe, wie der Hund so mit dem Thema Maulkorb umgeht. Also im Laden sehen wir zum Beispiel total oft schon so, es gibt so Hunde, ach ja, die nehmen das einfach so hin, ach ja gut, bisschen komisch, das Ding da jetzt auf der Schnauze, versuchen vielleicht einmal sich in den Auto zu ziehen, dann sagt man denen, lass das, ach ja gut. Dann laufen die mit dem Maulkorb rum, als ob die den schon 100 Mal angehabt haben. Also bei meinen eigenen Hunden auch genauso die Unterschiede. Ich habe einen Hund, dem habe ich damals, da hatte ich den noch nicht so lange, also einer von den Windhunden und war auf einem Gruppenspaziergang mit einigen anderen Hunden und da waren so ein paar kleine Chihuahuas dabei und ich wusste nicht so, ich hatte den noch nie in der Situation gesehen, ich wusste nicht, ob er nicht vielleicht doch die auch jagen würde und habe gedacht, ach, vielleicht ist jetzt heute mal ein guter Tag gekommen, um mal einen Maulkorb mitzunehmen. Der hatte den noch nie an. Ich habe den angezogen, der ist mit dem Maulkorb gelaufen. Der war aber auch abgelenkt, ne? Der hat sich geschnüffelt, der hat gemacht, getan, der ist mit den anderen Hunden gerannt. Da hat er den Maulkorb überhaupt nicht gestört. Ich habe auch einen Hund daheim, der findet den Maulkorb erstmal prinzipiell blöd, dass es überhaupt sowas gibt. Mit dem musste ich dann so ein bisschen Training machen, also den ein bisschen schön füttern, wie man das so schön sagt. Also da eignen sich auch super die Futtertuben dafür, weil dann hat man nicht so dieses Gefummel wie mit den Leckerchen. Und trotzdem muss ich dem sagen, und übrigens, wenn ich dir den anziehe, dann bleibt er auch da oben drauf, solange wie ich das möchte. Und dann ist das okay. Der ist kein Maulkorb-Fan, aber er nimmt es hin. Sagen wir es mal so. Es ist auch in Ordnung an der Stelle. Der braucht den auch nur punktuell. Es gibt auch Hunde, nehmen wir mal da so einen ganz aufgeregten, sehr futteraffinen Hundetyp, die schon ausflippen, wenn die Leckerchen da überhaupt auf dem Tisch stehen und ich jetzt mit denen was machen will. Da kann auch sein, dass ich mir durch dieses Füttern ein größeres Problem schaffe, wie ich eigentlich hätte, wenn ich den Maulkorb anziehe, weil der Hund schon so aufgeregt ist, weil ich diese Leckerchen da habe, dass das schon so hoch sprudelt, dass ich den Maulkorb schon nur irgendwie schwer überhaupt anziehen kann. Dann ist ja auch die Frage, wo fange ich denn an überhaupt mit dem, wenn ich mit Futter belohnen möchte? Ich könnte ja auch bei dem Hund sagen, ach, naja, der lässt sich den Maulkorb gut anziehen. Dann ziehe ich den vielleicht erstmal an. Und dann fange ich vielleicht mal an, so punktuell den zu bestätigen, dass das toll ist, so einen Maulkorb anzuhaben und gib dem mal ein Leckerchen oder wir spielen was miteinander oder wir gehen Gassi. Also man kann ja, es sind ja nicht nur die Leckerchen. Ich kann ja auch irgendwelche anderen schönen Sachen mit meinem Hund machen, die mein Hund als angenehm findet. Oder auch, ich will schmusen jetzt oder was auch immer, was der Hund halt eben auch gut findet. So wie nicht jeder Hund Leckerchen gut findet, findet auch nicht jeder Hund Schmusen gut. Das muss man dann auch so ein bisschen schauen. Aber es ist sehr unterschiedlich. Also die meisten Hunde, muss ich aber tatsächlich sagen, weil wir sehen das ja auch bei den Anproben und wir sagen ja auch oft den Leuten, geht doch mal auch mal eine Runde mit dem Maulkorb durch den Laden, einfach, dass man auch sieht, wie ist der Maulkorb in der Bewegung. Und die meisten Hunde machen das tatsächlich total unkompliziert mit. Die Leute sind immer überrascht, dass das so geht. Die haben damit gerechnet, dass sie den Maulkorb überhaupt gar nicht dem Hund überhaupt angezogen bekommen. Und dann kann man ja immer noch sagen, okay, ich habe gesehen, der lässt den sich anziehen und dann starte ich mal punktuell zu Hause und mach mal die Dauer ein bisschen höher. Da hat er am Anfang vielleicht nur eine halbe Minute angehabt und jetzt tue ich dem mal eine Minute oder zwei an. Und für viele Hunde ist es auch gut, wenn ich das gar nicht in so einer Trainingssituation unbedingt mache. So, jetzt trainieren wir hier Maulkorb-Training, sondern eher so beiläufig. Zum Beispiel dann draußen. Ich habe den mal Spaziergang dabei und dann ziehe ich den einfach mal an und wir laufen mal ein paar Meter und vielleicht mache ich noch ein Suchspielchen mit dem. Bin jetzt, sagen dann wieder Leute, ja, wie denn Suchspielchen mit Maulkorb? Naja, ich kann den ja auch sowas für Leckerchen verstecken und suchen lassen. Und selbst wenn er sie nicht nehmen kann, kann ich ihm ja auch geben. Oder ich verstecke ein Spielzeug und selbst wenn er es nicht nehmen kann, kann ich ja das auch nehmen und dann Leckerchen belohnen oder wie auch immer. Es gibt ja alle möglichen Spielarten, was ich da machen kann. Also es einfach auch mit Spaß zu verknüpfen. Und so wie es ja nachher auch ist, für die meisten Hunde ist ein Maulkorb ja sowas, das hat man mal punktuell an und dann heben die meiste Zeit auch nicht. Und genauso kann man es auch mal im Training machen, dass man den beim Spaziergang hat und zieht den mal an. Dann läuft man ein bisschen damit oder man macht ein Rennspiel mit seinem Hund oder was auch immer. Also es gibt ganz viele Möglichkeiten, je nachdem, wie der Hund so drauf ist. Wenn ich jetzt so einen Hund habe, der schon sehr viele Befürchtungen sowieso hat und diesen Maulkorb schon beäugt mit meiner Güte, was ist das denn Schreckliches? Und ich dann noch mit den Leckerchen komme, kann auch sein, dass er denkt, so, das ist jetzt ganz furchtbar. Das muss was ganz Schreckliches sein, weil wenn die jetzt auch noch kommt und will mich jetzt auch noch mit den Leckerchen da irgendwie überzeugen, so wie so Tierarzt-Situation, dann geht gar nichts mehr. Also man muss halt wirklich so schauen, wie reagiert mein Hund. Aber die meisten ist wirklich auch entlastend für die Leute zu sehen, machen das recht unkompliziert mit und dann kann man auch relativ zügig, sage ich jetzt mal, im Training vorgehen und einfach da eher so gucken, wie steigere ich die Dauer und natürlich belohne ich den mal oder gebe dem verbalen positives Feedback und sage, Mensch, wie toll das alles ist mit dem Maulkorb. Und ja, es gibt auch Ausnahmen. Natürlich gibt es auch diese Hunde, wo es schwierig ist und wo man sich wirklich viel Zeit nehmen muss und wo man über einen langen Zeitraum wirklich ganz kleinschrittig ein Training aufbauen muss. Aber die sind tatsächlich selten. Also wir haben ja viele Kunden, die dann auch noch mal kommen, nicht unbedingt wegen dem Maulkorb, auch wegen anderen Sachen oder weil sie, keine Ahnung, den Maulkorb verloren haben oder mit dem Auto drüber gefahren sind und solche Sachen. Und wir sagen ja, berichten uns ja dann auch und sagen mal, es war sehr unkompliziert. Also bei den meisten Hunden ist es sehr unkompliziert.
Ich muss gerade innerlich so lachen, weil ich wirklich mich immer wieder dabei ertappe, egal wie alt ich werde, dass ich irgend so ein Video sehe und dann das für Gesetzgebung halte, dass so Maulkorbtraining aussieht. Also eben dieses klassische, weil das sieht man dann öfter, da machen das, weiß ich, der eine kopiert es vom anderen oder alle haben die gleiche Idee, weiß ich nicht, wie
Ja.
das kommt. Und dann sieht man, so geht Maulkorbtraining. Also das macht man setzt sich mit dem Hund hin, macht den Maulkorb wahnsinnig spannend, indem man da mit Leckerli arbeitet, ihm das vor die Augen, vor die Nase hält und sagt, das ist jetzt hier gerade was richtig doll Besonderes und das muss jetzt bitte irgendwie klappen und wir müssen uns da jetzt dran gewöhnen, anstatt wie du das sagst, was ich gerade so feiere, dann zu sagen, das als was völlig Normales beim Spaziergang draufsetzen, 3 Schritte gehen, wieder abnehmen, wieder draufsetzen, wieder abnehmen oder einfach mal ins Körbchen mit dazulegen, dass er sieht, okay, das tut
Ja,
hier gerade mal gar nichts
ist
damit.
nichts
Irgendwie
Schlimmes.
genau
Ja.
2 Wochen neben dem Hund liegen lassen oder neben dem Futternapf oder. Also es ist, wenn jetzt zum Beispiel, ich habe so einen Angsthund, der würde erstmal so, was ist das, einfach hinlegen und gar nicht diese
Ja, oder
Aufmerksamkeit
dann,
diesem
klar, und bei
Gerät dann
dem macht
schenken.
das ja auch Sinn, dann mal irgendwann zu
Genau.
sagen, so, jetzt lege ich da mal Leckerchen rein und er steckt von selber die Schnauze da rein und solche Sachen. Das macht ja dann auch Sinn, aber man muss halt wirklich gucken, für welchen Hund braucht man eben was. Und die
Ja.
meisten ist wirklich meine Erfahrung, auch so wie ich noch die Hundeschule hatte, also mit Hundetraining, jetzt wie gesagt, ist ja eher Menschentraining. Die meisten Hunde haben das wirklich völlig problemlos mitgemacht und hatten auch kein Thema dann mit dem Maulkorb danach. Also es ist nicht so, als ob die dann auf einmal ein Trauma davon getragen hätten, weil sie den Maulkorb angezogen bekommen hätten. Auch das kann man natürlich kreieren. Natürlich könnte ich jetzt auch so eine Situation so gestalten, dass der Hund es absolut furchtbar finden würde, so ein
Ja.
Maulkorb anzuziehen. Aber wenn ich das relativ neutral mache oder eher positiv gestimmt, ja, warum sollte der, wenn ich eine gute Beziehung, also reden wir jetzt auch mal vom eigenen Hund, also jetzt nicht von dem
Ja.
Hund, den ich erst seit 2 Tagen kenne, sondern dem Hund, mit dem ich zusammenlebe, was ja bei den meisten Leuten so ist, wenn die zu uns kommen, dann habe ich ja im besten Fall auch ein Vertrauensverhältnis zu meinem Hund. Und mein Hund denkt jetzt nicht bei allem, was ich mache, dass ich irgendwie was Böses im Schilde führe. Und dann ist das ja, dann, wenn die Beziehung klar ist, auch noch mal wesentlich einfacher, wie wenn ich jetzt mit einem fremden Hund das mache. Also,
Ja,
das ist auch ein
aber
Grund, warum wir jetzt mal hier das den Leute selber anprobieren lassen, wollen wir einfach sagen, die kennen ja jetzt ihren Hund. Wenn wir jetzt kommen und fummeln an dem rum, dann findet ihr das vielleicht total ätzend, dass da jemand Fremdes in seinen, also es ist ja auch kein Individualabstand und nichts mehr da. Man fummelt direkt am Hund los. Das ist für viele dann auch so eine Tierarztsituation, dass sie dann schon denken, oh, irgendwas Schlimmes passiert jetzt hier. Naja, das ist ja auch nicht unbedingt positiv, um dann ein gutes Gefühl zum Thema Maulkorb zu haben. Deshalb ermuntern wir die Leute da immer hier, wir zeigen, so zieht man an, so machen sie das am besten. Und dann in 99% der Fälle ist das dann auch gut, weil die Leute natürlich, also der Hund kennt ja nun mal seine Leute und klar gibt es auch die Hunde, die eh völlig unkompliziert sind, denen jeder irgendeinen Maulkorb anziehen könnte, weil die einfach Menschen geil finden und sich über alles, was irgendjemand mit ihnen macht, freut.
Wenn nur einer an ihnen
Aber
rumzuppelt. Juhu.
ja, das,
Ja.
die einfach alles toll finden und die dann auch das mitmachen und sich auch von jedem Fremden den Maulkorb anziehen lassen würden. Aber so sind ja bei weitem nicht alle. Und deshalb, also für die Hunde, glaube ich, ist das schon ganz gut, wenn halt. Wenn das jetzt, wie gesagt, der private Hund ist, mit dem ich zusammenlebe und mit dem ich ja eine Beziehung auch habe, wenn das dann die eigenen Leute auch mit dem machen
Und
und nicht
ich
jemand
möchte
Fremdes.
tatsächlich jeden ermuntern, wenn er solche Trainingsvideos sieht, weil ich, wie gesagt, hänge noch so ein bisschen an der Situation, wenn er solche Trainingsvideos sieht, mal in Frage zu stellen, ob das jetzt das Nonplusultra für alle Hunde ist. Also ich finde das immer wichtig, dass diejenigen, die solche Videos machen, sagen, das ist jetzt für diesen Hund, aber man kann auch das, das, das und das machen. Aber das ist
Ja,
wahrscheinlich dann zu
ja.
aufwendig. Also da nochmal nachzugucken, ob man dem Ganzen diese Aufmerksamkeit geben muss, also ob das wirklich notwendig ist, das so krass da irgendwie aufzubauen oder ob man das zu einer Selbstverständlichkeit werden lassen kann oder wie man selber zu dem Thema steht. Und ich glaube, da ist ganz entscheidend auch so, was habe ich, wie bei mir jetzt, was habe ich für ein
Genau, die
Verhältnis zu
Haltung.
Maulkörben, wie groß
Ja.
mache ich das dann für meinen Hund und wie schlimm wird das dann? Und dann wird es auch kacke und dann werde ich ja bestätigt. Ne? Das ist, hier brauche ich dem Coach nichts
Ja.
erzählen, so, habe ich doch erwartet, dass mein Hund das scheiße findet. Ja, okay,
Naja.
aber woher kommt es denn? Ne, Henne-Ei, so, vielleicht hast du dieses Gefühl mit reingebracht und das wirklich als die Selbstverständlichkeit zu sehen, die es dann auch sein sollte im Alltag. Es ist einfach ein Maulkorb und der wird manchmal draufgesetzt und fertig aus der Bums. Ne? Und da
Ja,
muss man kein
genau.
großes Hypen und sagen, okay, ich baue jetzt das 4-Wochen-Training auf, weil ich in 8 Wochen in Urlaub fahren will. Und dann, der im Video hat gesagt, das dauert 4 Wochen so. Und das kann eben
Ja,
tatsächlich,
nee,
und du
also
sagst
das
ja,
sollte man
80%
echt
der Hunde
individuell
sind super
gucken.
unkompliziert. Ja, mega.
Also ich habe ja auch oft früher dann so Workshops gegeben, wo dann auch den Hunden, wo dann ein Teil war, erstmal herauszufinden, wer es für Maulkorb passt meinem Hund und dann ein nächster Teil natürlich auch, wie trainiere ich das jetzt mit dem oder wie lernt er den zu tragen? Und auch da, also auch jetzt vielleicht für Hundetrainerinnen und Hundetrainer, das kann man auch super machen. Dann haben wir einfach individuell für jeden Hund geguckt, für was ist denn jetzt für welchen Hund hier gut. Meistens hat man, wie gesagt, schon vorher bei der Anprobe eh Tendenzen gesehen bei den Hunden und konnte schon so Hypothesen anstellen. Und dann konnte man schauen, so, wie machen wir das für welchen Hund? Wie könnte das denn so gestaltet werden, dass der das gut findet? Und für die Leute ist das natürlich auch ganz schön, weil die ja dann sehen, ah ja, es gibt nicht die eine Variante, sondern es gibt vielleicht 5 verschiedene Versionen. Und ich muss nach meinem Hund gucken. Und wenn ich 3 verschiedene Hunde habe, oder jetzt in meinem Fall, ich habe 4 Hunde, und bei jedem von denen war das anders. Also wie gesagt, bei dem einen habe ich gar kein Maulkorb-Training in dem Sinne gemacht. Also den Maulkorb anbekommen und danach war mir auch klar, okay, mit dem werde ich jetzt auch nichts Spezielles machen müssen. Wann auch immer der Maulkorb braucht, den kann man den anziehen. Und der ist auch so, also manchmal glaube ich auch, vielleicht merkt das gar nicht, dass er Maulkorb anhat. Natürlich merkt er das, aber das ist so ein verpeilterer Hund auch. Ich glaube, es ist ihm auch so völlig egal, ob der jetzt den Maulkorb anhat eben oder nicht, weil er kann damit alles machen, was er halt auch sonst machen will. Und ja, wie gesagt, der eine, der so ein bisschen das so semi-toll findet, aber okay, mit sich machen lässt. Und dann der dritte, mit dem habe ich so ein bisschen Maulkorb-Training gemacht. Das heißt aber wirklich dann so die ersten paar Mal nur ein Leckerchen und ach Mensch, wie super. Und dann war auch gut. Ja, und dann halt unser Terrier, aber bei dem war eh immer alles anders, wie das ist nicht repräsentativ
Okay.
das normale Leben.
Ja, ich habe noch eine Frage zum Schluss. Und zwar, wir haben ja bei den Events, ist ja die Knabberkiste immer dabei. Und da habe ich gesagt, Mensch, Jessica, magst du nicht mal Maulkörbe in deinem Programm nehmen? Und die scheut sich total davor, weil sie meinte, das ist noch, glaube ich ihr jetzt auch, nach unserem Gespräch wesentlich aufwendiger als mit Zuggeschirren. Wir haben Leihausrüstung in Sachen Zuggeschirren bei uns am Check-in, aber wir haben keine Maulkörbe. Und ich weiß, dass der eine oder andere da mal nachgefragt hat. Gibt es, siehst du irgendeine Möglichkeit, also gibt es so Standard-Dinger, die, weiß ich nicht, 60, 70, 80, 90% der Hunde passen in den unterschiedlichen Größen, die ich mit auf die Events nehmen könnte? Oder ich weiß, ihr habt keine Zeit, wir hatten da schon mal drüber gesprochen, dass ihr auf die
Ja.
Events kommt mit dem Stand. Das finde ich, würde ich wahnsinnig feiern, wenn man das mal machen könnte, um das Thema eben nochmal aufmerksam zu machen. Wir sehen ja auch immer zu, dass wir, wenn wir Fotos oder Videos oder sowas posten, dass da immer ein Hund mit Maulkorb dabei ist und die Leute sagen, ah, wow, ich bin kein Aussätziger, wenn ich mit meinem Hund mit Maulkorb
Kenne
komme.
ich, kann da
Genau,
auch
also
zeigen,
da
ja,
tun wir ja
super.
dann auch unseres, aber ich hätte die
Das
auch
finde ich
wirklich,
super,
wirklich
ja.
gerne bei unseren Events. Aber ich weiß nicht, wie wir, also wir können ja natürlich keine 20.000 und schon auch keine 2.000 Modelle
Nee,
dahin bringen.
ja.
Aber
Ja.
gibt es da irgendwie so eine kleine Auswahl, wo man sagt, okay, damit kriegt man schon wirklich viel abgedeckt?
Also es gibt schon, also wir haben ja einige, also wir haben zum einen natürlich viele Wiederverkäufer mittlerweile, aber wir haben natürlich auch viele Hundetrainer, die einfach sagen, ich kann mir ja auch nur eine kleine Auswahl da
Ja.
hinlegen, dass ich halt am Anfang einfach was habe, wenn ich jetzt einen Notfallmarker brauche. Und es gibt schon so Modelle, ich sag mal, wenn man jetzt sagt, ich 20 Modelle oder so, mit denen man so wirklich viel abdecken kann, mit denen man so, ich sag mal, die meisten Schäferhundetypen, Labbis, Dalmatiner, Weimaraner,
Ja,
was auch
ja.
immer alles abdecken kann und auch viele von den mittelgroßen Hunden abdecken kann, das gibt's schon. Also wenn du jemanden hast, der das da bei euren Events, wie zum Beispiel von der Knabberkiste mit betreuen kann und natürlich sich dann ein bisschen in diese Thematik einarbeitet, sage ich jetzt mal, dann ist das auf jeden Fall möglich. Also dann für alle natürlich nicht, weil es gibt einfach viel zu viele Spezialfälle. Aber dass man so einen Großteil der Schnauzen abdecken kann. Also weil
Ja.
wir sehen jetzt zum Beispiel auch bei unseren Verkaufszahlen. Wir sehen ja, welche Maulkörbe, und also nicht nur bei den Verkaufszahlen, sondern auch im Laden, bei der Beratung. Es gibt einfach Modelle, die werden überproportional häufig gekauft, weil sie sehr oft eben passen, bestimmten Hundetypen.
Ja.
Und da kann man schon auch mit einer kleineren Auswahl sein, ob man jetzt Hundetrainer ist oder Hundetrainerin oder eine Hundepension hat oder eben Events macht, schon auch einen großen Teil der Hunde abdecken. So. Nicht alle, klar, aber schon auch einen großen Teil. Also wie gesagt, gerade so, ja, die ganzen Schäferhund-Fraktion und Co. kann man eigentlich sehr gut. Gibt so ein paar Modelle, ja. Meistens, also wenn ich zum Beispiel schon sehe, keine Ahnung, heute kommt in die Maulkorbberatung Rasse X, Y und Z, innerhalb hat der Rasse gibt es immer große Ohren schon mal im Kopf, ach ja, okay, bei dem würde man wahrscheinlich das und dann das anprobieren. Wenn man den Hund sieht, dann weiß man, also wenn man Erfahrung hat mit Maulkorbberatung, dann sieht man den Hund und weiß, okay, das oder das probiere ich jetzt als erstes an. Und ja, also das geht schon auch, also dass man
Ja.
da einiges abdecken kann. Man braucht nicht 900 verschiedene Modelle.
Ja, weil das würde wäre leider nicht leistbar, aber
Das
ich
sind ja auch
glaube, ich
noch
hätte
Hygiene
zumindest
und so
mal,
Fragen.
also ich hätte gerne mal welche als Leihausrüstung tatsächlich auch, um so einen kleinen Fundus für diejenigen, die sagen, oh, scheiße, ich habe meinen Maulkorb vergessen oder ach, ich
Ja,
dachte,
ja,
es geht
ja.
ohne und ich wollte nicht und jetzt denke ich aber, weil ich sehe auch andere mit Maulkorb, jetzt traue ich mich dann doch einen draufzusetzen und würde mich damit sicherer
Ja.
fühlen. Ich meine, ein Maulkorb am Ende des Tages ist das Freiheit für den Hund, ne? Also dass man
Ja,
dann
natürlich.
weiß, okay, ich muss mich um dieses Thema nicht mehr kümmern, weil ich weiß, hier kann jetzt einfach nichts passieren und kann dann natürlich viel
Ja.
entspannter sind und du hast schon gesagt, Stimmungsübertragung und das Ganze nimmt dann einen ganz anderen Lauf, als wenn ich immer denke, oh Gott,
Ja.
bitte, bitte möge nichts passieren oder ach, es ist schon
Ja.
Mitternacht, jetzt kann ich ja mit dem Hund raus. So, das ist ja furchtbar.
Ja, genau.
Genau,
Nee, das
also
soll ja nicht sein.
genau, aber da können wir gerne nochmal drüber reden. Mir kommen jetzt leider
Auf
körperliche
jeden Fall.
Bedürfnisse dazwischen und der nächste Termin, muss ich
Ja.
gestehen. Aber ich habe das Gespräch sehr gefeiert. Ich finde das Thema wahnsinnig spannend. Ich finde es großartig, was ihr für dieses Thema leistet. Also das ist ja, ich liebe meinen Job und ich bin auch immer fasziniert von anderen, aber ich denke, dein Wahnsinn, das wird mich, glaube ich, sehr, sehr irre machen. Weil das so viel ist, also weil das einfach, ja, das sind Dimensionen, ich habe die nicht erwartet. Ich habe die wirklich, wirklich nicht
Ja,
erwartet.
aber man wächst ja dann da rein. Also ich bin ja, also ich und mein Mann, wir sind ja da reingewachsen und jetzt zum Beispiel unsere Mitarbeitenden, auch wenn die neu anfangen, die wachsen ja dann auch da rein. Also am Anfang stehen die dann auch da und denken, meine Güte, wie soll man jemals auch aus dem Kopf wissen, wenn ich einen Hund sehe, was für ein Maulkorb ich dem jetzt
Ja.
hier anprobiere, wenn ich hier aus dem Vollen schöpfen kann. Aber man arbeitet sich natürlich ein Stück weit immer weiter da rein und dann geht das eigentlich ganz
Ja.
gut.
Aber auf jeden Fall, was du geschafft hast, ich werde jetzt gleich, sobald ich von der Toilette zurück bin, bei euch im Shop gucken und für den kleinen Mann hier und vielleicht auch schon für die Lady, die noch da ist, Maulkörbe bestellen, weil ich das wirklich gerne trainieren würde. Der wird keinen brauchen, schätze ich mal, in seinem Leben. Aber ich wäre dann die Fraktion, ich setze einen auf, damit andere mich in Ruhe lassen. Also das war, der ist ja ein Angsthund
Ja,
und
das ist auch
an
manchmal.
alleine, genau. Und dann
Ja.
war ich so genervt, weil ich dachte, also es war das erste Mal, dass ich einen Hund hatte, wo ich dachte, ah, jetzt stehe ich mal auf der anderen Seite. Also nicht mit dem, ich muss
Ja.
meine Hunde zurückrufen, sondern ich muss zusehen, dass die anderen nicht zu uns kommen und in die Kommunikation gehen mit anderen Menschen, mit der Bitte, können Sie Ihren Hund mal zurückhelfen? Also ich wohne neben einem Wald, aber hier ist kein Leinfreigebiet, sondern eigentlich Leinenzwang. Interessiert keinen, habe ich jahrelang genossen mit meinen Hunden, gar kein Ding. Jetzt habe ich aber einen, der an der Leine oder musste eine Zeit lang an der Leine bleiben und ich musste ihm andere Hunde vom Hals halten und dachte so, ah, so gehen wir da miteinander um. Krass. Also
Ja.
wirklich, wirklich bescheuert. Und dann habe ich das so ein bisschen so rumgefragt und so und habe gedacht, okay, ist kein Berlin-Problem, sondern das geht anderen Leuten in irgendwelchen Dörfern ganz genauso.
Das ist überall so.
Und dann habe ich immer wieder den Tipp gekriegt, pack einen Maulkorb drauf. Und ich bin so, das muss doch anders gehen. Also es kann doch wohl nicht wahr sein, dass ich jetzt hier Maulkorb auftrainieren muss oder aufpacken muss, damit ich Ruhe habe. Also wie bescheuert sind wir denn? Wir
Die
teilen alle das
andere
gleiche
Alternative
Hobby.
ist, dass du immer sagen musst, der hat irgendwie
Flöhe oder sonst was,
Flöhe,
genau.
Würmer, der hat Durchfall. Das
Was ich
hilft
sehr
auch noch.
charmant fand, war, gerade wenn jetzt so ein distanzloser Labi kommt, dass man einfach Leckerli streut. So, weil da
Ist
regen
ja
sich ja
so.
andere dann wirklich, die können ja meinen Hund nicht füttern. Na, dann sehen sie zu, dass der nicht zu dich drankommt.
Ja.
So, nicht? Ja, das fand ich auch sehr witzig, so dass man einfach mal so großflächig in den Wald irgendwie, was weiß ich, die Käsewürfel packt und dann sagt, schönen Tag noch und sich so die Tiere vom Leib hält. Das fand ich auch sehr, so gut. Inzwischen geht's und ich kann den ableinen und so. Aber das war schon nervig und da war Maulkorb ganz oft ein Tipp. Pack einen Maulkorb drauf und du
Ja.
hast Ruhe. Also,
Ja.
genau. Aber das werde ich tatsächlich machen. Also, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank, dass du
Sehr
zu Gast
gerne.
warst und dir die Zeit genommen hast. Ich fand das richtig, richtig gut und wahnsinnig spannend. Wirklich.
Dankeschön.
Dankeschön. Dann wünsche ich euch noch viel Erfolg bei allen Projekten, die ihr so noch stemmt. Und packe gerne in die Shownotes alles, was du mir schickst. Du hast ja gesagt, Maulkorbberatung online, irgendwie Videos,
Genau,
deine
liebe Seite,
Facebook-Gruppe und so weiter. Gib mir alles und Leute,
ja.
ihr findet dann alle Informationen in den
Schicke ich dir.
Shownotes. Dankeschön. Schönen Tag noch.
Sehr gut, super.